herzlich willkommen zu Def Radio hier bei Radio Free FM. Heute im Studio Markus, Tai und Matu.
Hallo.
Hallo.
Und wir haben ein ganz spannendes Thema, von dem ich bisher noch nicht so gehört hatte, beziehungsweise über das ich noch nicht so nachgedacht habe. Ich bin gespannt, worum es geht, aber ich glaube, es gibt auch News.
Genau.
Beziehungsweise, kurz bevor wir damit anfangen, man kann auch mitmachen bei der Sendung. Zum Beispiel, am besten geht das eigentlich immer im IRC-Channel auf dem IRC-Server des Bürgernetzes. Das ist irc.in-ulm.de. Wenn ihr keinen Client, IRC-Client zur Hand habt, dann geht es auch über die Web-Oberfläche web.irc.in-ulm.de. Und da sind wir im Channel Raute Def Radio. Wir haben auch eine Telefonnummer im Studio, das ist die 0731 938 6299. Es gibt auch Twitter und so, aber fürs Live-Mitmachen eignet sich eigentlich immer der Chat ganz gut.
Um zu beweisen, dass wir online sind, lass uns doch mal eine Bemerkung über das Wetter machen. Es ist angenehm sonnig heute.
Achso, dass wir live im Studio sind.
Wir können es auch voraufgezeichnet haben.
Und so tun, als wären wir live hier.
Ja, ich finde, man hört es immer schön an den Hintergrundgeräuschen, wenn die Bretter knarzen und so und irgendwelche Geräusche von draußen reindringen, dann sind wir typischerweise live im Studio.
Würdest du nicht zutrauen, die übers Vorproduktionsstudio einzuspielen?
Ja, das ist eine gute Idee. Ja, News, fang du mal an. Ich habe zwar auch was Sachen zu sagen, aber du hast schon was vorbereitet.
Ein Nachtrag zu den News von vor zwei Wochen, nämlich ich habe ja berichtet, dass Digital Homicide bzw. die Romine Brothers angefangen haben, alles Mögliche zu verklagen, unter anderem auf Steam. Bzw. Valve, die Firma hinter Steam. Ja, sie hatten eine Kickstarter oder sowas ähnliches Kampagne gehabt, auf der sie um Geld gebeten haben, damit sie die Klage durchkriegen.
Sie haben ihre Klage gegen die Nutzer, also sie hat praktisch die Nutzer um Geld gebeten, dass sie sich verklagen können, so mehr oder weniger. Ich meine, müssen jetzt nicht die gleichen sein, aber könnte sich theoretisch überschneiden.
Sehr genau. Es haben, wie du halt auch ein bisschen erwartet hast, es hat sich niemand darauf ihnen Geld versprochen oder Geld gegeben. Und irgendwie gleich am Tag drauf, also ich habe letzte Sendung war ja am 2., am 3. Oktober war das dann schon so weit, dass sie Insolvenz angemeldet haben.
Wirklich?
Ja.
Sehr gut.
Und die Klagen zurückgezogen haben. Gut, sie haben das auf der Weise, also ich weiß nicht, wie das im deutschen Recht, ob es auch so funktioniert, aber im amerikanischen Recht haben sie irgendwie die Möglichkeit, die Klage so zurückzuziehen, dass sie die Klage später wieder aufheben können.
Was heißt Klage aufheben?
Dass sie wieder, dass sie weiterklagen können.
Ach so, also sozusagen pausiert.
Genau.
Okay, interessant. Ja, keine Ahnung, wie sowas funktioniert.
Es ist das Aus für Digital Homicide, aber wie man diese beiden Brüder so kennt, kann das sein, dass die in zwei Jahren wieder auftauchen unter einem anderen Firmennamen und weiterklagen.
Witzig. Ja, gut. Nächstes Thema, oder?
Ich finde, Karma ist ein sehr lustiges Thema in dem Zusammenhang. Aber kommen wir zu den schöneren Sachen. Nach Spotify und Google Music und Apples Angebot, das ich nicht kenne, gibt es jetzt auch bei Amazon einen unbegrenzten Musikstreaming-Dienst.
Gab es das nicht schon?
Bei Amazon gab es nur Musik, also nicht so eine Musik-Flatrate wie bei Spotify oder Google Play.
Eigentlich dachte ich schon. Ich habe da nämlich irgendwas. Doch, Google Prime hat doch so Zeug drin gehabt, aber vielleicht Amazon keine
Prime.
Ahnung.
Ja, Amazon Prime hatte nur Musik drin. Also du hattest da nicht unbegrenzt Musik. Also unbegrenzt heißt, alles, was die im Katalog haben, kannst du dir anhören.
Okay. Gut, vielleicht war das beschränkt, aber es gab auf jeden Fall Musik, die du inklusive hören konntest bei Prime. Vielleicht war das irgendwie beschränkt. Aber das war schon ziemlich groß. Also. Ja. Okay, gut, dann
Probleme sind halt wie immer irgendwann. Probleme sind immer die gleichen. Die GEMA meldet sich und will Geld haben. Die Künstler melden sich und sagen, das ist totale Abzocke und so weiter.
Ist das gekoppelt an Prime oder ist es getrennt, so wie in ihre Hörbücher oder
so? So wie ich Amazon kenne, ist es höchstwahrscheinlich ein bisschen dran gekoppelt.
Ein bisschen? Jetzt ist halt die Frage, wie sehr. Also, Amazon, vielleicht können wir das ein bisschen einschieben. Wir haben auch letzte Sendung vor zwei Wochen.
Es ist verbilligt, wenn du Amazon Prime hast.
Verbilligt, okay. Ne, da hatten wir das Thema Twitch Prime. Mhm. Und da war ich total überrascht von, dass der Schritt kam, dass sie praktisch Twitch an Amazon Prime koppeln sozusagen. Und es ist ein interessanter Dienst. So im Vergleich zu ähnlichen Diensten ist es vielleicht ein bisschen. Also angefangen hat dieses Prime ja damit, dass du eigentlich kostenlosen Versand hattest bei Amazon.
Ja, dafür, dass du halt sozusagen Mitgliedschaftsbeitrag hast, ja.
Genau, also du hast irgendwie und dann irgendwie keinen Mindestbestellwert gehabt, sondern konntest irgendwie alles, was Amazon selber verkauft.
Mindestbestellwert?
Dir noch. Kostenlos liefern lassen. Ja, ich glaube, wenn du kein Prime hast, dann hast du das, oder? Also für kostenlosen Versand zumindest.
Ich weiß es nicht, ich habe irgendwie schon seit Ewigkeiten einen Prime-Account, einfach nur, weil es sehr angenehm ist, dass du eben den kostenlosen Overnight-Express kriegst. Und das einfach am nächsten Arbeitstag da ist.
Ja, auf jeden Fall war das damals halt dieser eine Service und mit der Zeit ist es deutlich teurer geworden, aber eben auch die Services sind größer geworden. Jetzt ist natürlich interessant, meiner Meinung nach lohnt sich das eigentlich nur, wenn man mehrere von diesen Diensten auch wirklich verwendet. Und du kriegst ja eigentlich nicht mehr einzeln so.
Ich glaube, das ist deren Strategie.
Ja, genau.
Wenn du es dann eh schon zahlst, dann bindest du es eh schon.
Und da kommt jetzt halt nochmal so ein Ding da hinzu. Also darauf wollte ich raus. Das ist die Strategie. Ja. Ja. Du hast immer mehr und du zahlst auch immer mehr, aber vielleicht nutzt du es nicht unbedingt immer mehr.
Mhm. Okay. Ja, Skype für Linux ist endlich, die neue Version von Skype für Linux ist endlich in der Beta.
Ich auch gesehen. Hast du es schon ausprobiert?
Habe ich noch nicht ausprobiert. Ich finde es so lustig, ich habe halt irgendwie Anfang des Jahres einen bösen Blogpost geschrieben, wie scheiße Microsoft doch ist, dass sie den Linux-Support nicht weiterentwickeln.
Jetzt musst du das wohl zurücknehmen.
Jetzt, lustig, ich hab, nachdem ich gesehen habe, dass es tatsächlich jetzt in der Alpha ist, gesehen, ja, sie haben tatsächlich schon danach angefangen zu entwickeln. Aber so wie ich das gesehen habe, ist das einfach nur ein gemandeltes Web-Skype.
Okay.
Das ist zwar zum Teil auch noch ein bisschen buggy, also du musst immer wieder refreshen, weil sonst die Session einfach verschwindet.
Aber man kann damit jetzt auch Video und so machen, also das habe ich noch nie hinbekommen auf Linux bisher, also Skype mit Video.
Also ich habe es schon hingekriegt, aber die Beschränkung ist, du kannst das nur in direkten Anrufen machen.
Okay.
Und nicht in Konferenzen.
Ja, immerhin.
Aber gerade in Konferenzen bräuchtest du es.
Ja, das ist nützlich. Gut, und Ich hab immer Schwierigkeiten gehabt bisher, ich habe es schon lange nicht mehr probiert, aber ich hatte immer Schwierigkeiten, den richtigen Ton zu haben. Also dass es richtige Audioausgabe und auch Audio-Input-Gerät verwendet, wenn ich zufällig davon mehrere hatte. Und dass auch die Lautstärke irgendwie passt. Oft war es einfach viel zu leise oder
wahrnehmbar. Video von Linux ist dann nicht einfach.
Der Witz ist doch, die meisten Skype-Gespräche beginnen mit "Hallo, verstehst du mich?"
Ja. So ist das.
Stimmt. Bei Hangouts habe ich das gar nicht.
Ich habe hier gerade noch ein Skype-Version 4.3 laufen. Die Shared Library Version 32-Bit und die tut, was Audio angeht, habe ich noch nie mit Video getestet.
Hm. Okay. Mhm. Auf Linux.
Auf Linux.
Ja. Hm. Ja.
Ja, etwas Interessantes aus Großbritannien. Was heißt interessant? Es ist schon, Tom, komplett hanebüchen und wie soll ich sagen, schockierend. Es wird einigen in Großbritannien vorgeworfen, einem Blogger in Großbritannien wird vorgeworfen, böse Dinge zu tun. Sie bezeichnen es schon fast als Terrorismus, weil er seinen Blog mit HTTPS verschlüsselt hat. Lass dir das aus der Zunge vergehen.
Hast du da mal die Klageschrift gelesen? Ich habe nur die Überschrift gelesen und mir gedacht, naja, Großbritannien ist im Jenseits von Gut und Böse, kann man einfach wegignorieren die Nachricht.
Was wir halt in Großbritannien haben, ist tatsächlich eine schwierige Rechtslage, weil sie sehr viel als Terrorismus definieren können.
Das und du bist so rechtlich dazu gezwungen, deine Passwörter rauszugeben.
Ja, das ist genau.
Sie können dich verknacken, wenn du behauptest, dass du es vergisst, weil du könntest ja lügen.
Ja, also es ist sehr, sehr schwierig. Da müsste man fast mal ausführlich recherchieren. Da gibt es mir da einen Vortrag vom Chaos Communication Congress, meine ich, ja, ziemlich sicher, im Kopf hängen geblieben. Und zwar von einem, ja, sozusagen Opfer von dieser Rechtsprechung.
Derjenige, der sein Passwort tatsächlich vergessen hat?
Nee, es war, da ging es, glaube ich, gar nicht mal so um technische Sachen, aber da ging es so um Fallbeispiele, worauf so Terrorgesetze angewendet werden, und keins davon hatte auch nur remotely irgendwas mit Terrorismus zu tun. Meistens ging es um irgendwelche ganz normalen Demonstrationen und...
Ja, aber wenn das jetzt sozusagen ein Präzedenzfall in Großbritannien wird und das wirklich durchkommt, dann ist das so, hey, du hast gerade deine Bank angesurft, du bist potenziell Terrorist.
Ich mag das auch noch kommentieren.
Das ist nochmal was anderes. Also wenn du aktiv, der Blogger betreibt ja diesen Blog, das ist ja schon noch ein Unterschied, ob du Nutzer bist oder Betreiber. Also wenn das so ist, dann ist das grässlich und auch, wie du sagst, auch ein Präzedenzfall hier ist sehr problematisch, aber trotzdem ist der Unterschied, wenn du die Bank ansurfst, nutzt du das Ganze.
Die Gesetzgebung in Großbritannien ist schon seit längerem so, dass du bei der Einreise angehalten werden kannst, durchgefilzt werden kannst und in Beugehaft kommst, du deine Passwörter rausrückst. Und ich habe meinen Freund gefragt, sag mal, was so kurz in Großbritannien, wie schlimm ist das eigentlich? Ich meine, theoretisches Gesetz und praktische Anwendung können auseinandergehen. Seine Ansage war, solange du nicht schwarz bist oder einen Bart hast, ist die Welt noch in Ordnung.
Okay, dann sind zwei Drittel von uns werden da schon Probleme haben.
Naja, so ein Bart ist doch kein Problem.
Na, bei Markus bin ich mir da schon nicht so sicher.
Ja, kommen wir zu dem nächsten eigentlich bedrückenden Thema. Ich habe eigentlich noch diese Wochen nur nie negative Sachen gefunden.
Ich auch.
Ja, nämlich in Deutschland haben sie das Leistungsschutzrecht probiert und sind damit gescheitert, beziehungsweise ist es ja durchgekommen und sie haben dann festgestellt, ist es nicht so toll.
Zur Erklärung, was das ist. Nicht im Kopf hat, genau.
Zur Erklärung, was das ist. Das Leistungsschutzrecht verpflichtet Suchmaschinenbetreiber zum Zahlen dafür, dass sie Inhalte von Zeitungen unter anderem anzeigen.
Also die Idee war ja so... Ich weiß nicht, wer auf diese Idee gekommen ist.
Die VG Media.
Ja, die Suchmaschinen, die... Nee, wie war das?
Also die Suchmaschinen verdienen Geld mit unseren Inhalten. Wir wollen auch was davon haben.
Genau, also die zeigen praktisch die Dinge an und dann gehen die Leute gar nicht auf die Website von den Nachrichtenagenturen, sondern die Leute lesen nur die Überschrift und die, keine Ahnung, ersten 20 Wörter, die halt so eine Suchmaschine anzeigt, und dadurch geht uns Geld verloren. Und
was ich bei der Bild durchaus nachvollziehen kann, ist ja alles schon gesagt mit Überschrift.
Okay.
Ja, und dann haben sie halt dieses Leistungsschutzgesetz durchgelobbiert. Mhm. Und daraufhin haben die kleineren Suchmaschinen, wie zum Beispiel von 1&1 und Web.de und GMX, haben einfach ausgelistet. Können sie machen, sie sind nämlich nicht marktrelevant, hieß es. Aber wenn Google das machen würde, wäre das total problematisch. Aber Google hat sich dafür einfach entschieden, das anzuzeigen, was sie anzeigen dürfen, nämlich den Titel der Seite und den Link. Alles andere ist wieder weg.
Ah, okay.
Danach haben natürlich die Zeitungen gemerkt, dass noch weniger Leute auf ihre Seiten kommen.
Oh, Überraschung.
Und haben dann Google einen Deal gegeben, der dann von einem Gericht gekippt wurde, weil das ja Macht von Verzerrung wäre.
Das nicht dem Leistungsschutzrecht entspricht, okay.
Also Leuten Lizenzen zu geben, ist kein Problem, aber der Deal war irgendwie Google total kostenlos, weil Google sich einfach 100% weigert, da zu zahlen. Und das wäre unfair gegenüber anderen Suchmaschinen, die jetzt natürlich zahlen müssten.
Okay, das ist mit dem Kipp, habe ich gar nicht gehört. Also ihr habt natürlich gehört, gut, Medien sagen irgendwie, hey, Google soll uns Geld zahlen, weil sie mit uns Geld verdienen. Google sagt, ja, okay, dann linke ich halt nicht mehr auf euch, beziehungsweise lasse halt die Information weg. Und dann merken alle, das ist kacke, und sagen so, oh, okay, Google kriegt alle unsere Rechte. Und dann kommt ein Gericht und sagt, ihr dürft es nicht.
Genau. Okay. Und jetzt wollen sie es nochmal probieren auf europäischer Ebene, weil, keine Ahnung, weil es so schön war und so gut gescheitert ist, nochmal.
Also, Digitalkommissar auf europäischer Ebene ist ja aktuell unser Freund Günther Oettinger. wenn man ihn so zuschaut, dann bekommt man nicht das Gefühl, als wüsste er so richtig, wovon er da spricht. Ja, da in der, ich glaube, letzten Folge Logbuch Netzpolitik, also der Podcast Logbuch Netzpolitik, da unterhalten sie sich auch ausführlich über eine Ansprache, die Günther Oettinger an Journalisten gerichtet hat. Und da hat er sich drüber aufgeregt, wie negativ doch die Journalisten über das Leistungsschutzrecht berichten. Und die Verlage sollen doch mal ihre Online-Blogger ja ein bisschen darauf hinweisen, dass sie da ein bisschen freundlicher dem Leistungsschutzrecht gegenüber gestimmt sein sollen.
Okay, sehr gut.
Genau, von entsprechender Pressefreiheit scheint der nicht so viel zu halten.
Ja. Kommen wir doch zu etwas netteren News. Das war doch das einzige Coole, was passiert ist.
Nee, wir hatten noch das Coole, dass Sings pleite gegangen ist.
Ja, okay. Softwarepatente. Eigentlich ist das Thema komplett bedrückend für uns, aber es ist was passiert, was voll toll ist. Nämlich in den USA gibt es ja ein spezielles Gericht, das sich um Softwarepatente kümmert.
Ich muss mir da auch kurz sagen, was es ist. Das ist vielleicht nicht sofort jedem klar. Also es gibt die Möglichkeit, ein Stück Software oder eigentlich ein beliebiges Stück Code zu patentieren.
Nein, es ist ja nicht wirklich Code. Das ist irgendwie die Idee hinter dem Code.
Die Idee.
Das Konzept hinter
dem Code. Genau, das Konzept zu patentieren.
Ich mag jetzt sogar interpretieren. Man kann nicht eine Idee patentieren. Ich kann nicht sagen, ich habe eine Idee, ich kann das gesamte Internet mit Spam fluten, sondern ich muss die Idee plus einen praktischen Prototyp, der funktioniert, davon patentieren lassen.
Das ist bei Softwarepatenten nicht der Fall. Das ist das Problem.
Doch, das ist auch der Anspruch, der jetzt wieder gestellt wird. Die Stauben werden hinterher gezogen
also, und du musst. Er wird gestellt, aber es ist praktisch nicht der Fall.
Dann müsste man es im Einzelfall mal durchklagen, in den vielen Einzelfällen. Aber der Anspruch von einem Patent ist, du musst die Idee
reicht mal, nicht, was passiert ist.
Sondern die Umsetzung einer Idee ist schützenswert und nicht die Idee selbst.
Genau, das hat eben der entsprechende Richter auch gesagt oder hat auch komplett gesagt, Softwarepatente sind eigentlich allgemein total bogus. Wir sollten sie komplett abschaffen und es wieder dem Copyright überlassen, weil das viel angenehmer ist und besser funktioniert.
Ist eine Argumentationslinie an der Stelle war ja gewesen, selbst wenn man davon ausgeht, dass nur die Umsetzung schützenswert ist, sieht er nicht, wie eine Umsetzung mit einem Computer jetzt eine schützenswerte Neuerung sein könnte. Patent muss ja auch einen schöpferischen Mehrwert gegenüber dem geben, was schon vorher da war. Und eine PC-Umsetzung ist es halt mal.
Das war auch noch ein anderer Fall. Das sind mehrere Fälle. Der Typ ist sozusagen der oberste Richter, der die Patentklagen übersieht.
Welcher Gerichtshof?
USA. Ich kenne mich da nicht aus. Das Einzige, was noch weiter drüber hängt, ist der Supreme Court.
Ich war gerade gedanklich in Deutschland, weil der Verwaltungsgerichtshof München hat sich auch eine Schlicht über Patente ausgelassen.
Auf jeden Fall ist es halt ein sehr großes Problem, wenn ständig irgendwelche Firmen verklagt werden, die nichts dafür können, weil...
Also das Problem im Moment ist einfach, dass wenn du Code schreibst und viele Sachen sind einfach, viele Bausteine von so Code sind einfach ja, Programmierparadigmen, die einfach jeder verwendet oder so viel verwendet werden und wenn jetzt jemand herkommt und anfängt, solche ja, weit verbreiteten Sachen zu patentieren, ja, dann kommen da schon stehen eben diese Probleme.
Das Problem ist, Patenttrolle kaufen halt irgendwelche alten Patente auf, die so breit sind, dass sie irgendwie interpretieren können. Und zu dem Zeitpunkt hat man halt sich nicht vorstellen können, was das eigentlich heißt, was man da gerade ins Patent gegossen hat. Also es gibt, Steam hat zum Beispiel eine Patentklage am Hals, die darum geht, dass... das Sammeln von Nachrichten und Informationen und Kommunikation unter einem Patent fällt, auch ich habe jetzt den Namen der Firma vergessen.
Kann ich schlechtes Wetter patentieren lassen? Kann ich schlechtes Wetter patentieren lassen?
Bestimmt.
Genauso wie es wurden die Antivirenhersteller jetzt auch noch verklagt wegen Antivirensoftware auf Handys.
Sehr gut.
Also
Ja, diese Softwarepatente, das ist...
Also ja. eins, was auf jeden Fall sehr schnell abgeschmettert wurde, war ja Buchhaltung auf Computern. Da gab es irgendwie ein Patent drüber und der Richter hat meinte so, das haben Leute schon ohne Computer gemacht. Wieso ist das jetzt patentierbar, wenn es auf dem Computer ist?
Ja gut, ja, andere schlechte Nachrichten oder andere bedrückende Nachrichten. Also das alles ist irgendwie so diese Einschränkung, auf was für Ideen für Leute kommen, nur um irgendwie Geld zu machen und irgendwelche...
Mobile Geräte, die mit Server kommunizieren, um sich zu authentifizieren.
Ja, also es ist alles so Einschränkungen, ich weiß nicht. Das in letzter Zeit fällt mir das immer mehr auf. Wir haben so einen technologischen Fortschritt, der so furchtbar genutzt wird.
Er kann ja nicht richtig genutzt werden, weil jeder, der jetzt irgendwas machen will, jeder Kleine denkt sich, oh mein Gott, ich habe keinen Bock mehr, irgendwas zu machen, weil ich werde ja eh verklagt.
Und dann kommt zum Beispiel hier Facebook daher und möchte Free Basics anbieten. Das wollen sie nämlich jetzt auch in den USA machen. Also für diejenigen, die das noch nicht gehört haben, Free Basics war so die Idee von Facebook. Freies Internet oder kostenloses Internet, frei möchte ich hier an dieser Stelle ausdrücklich nicht verwenden, kostenloses Internet anzubieten, eigentlich in Regionen, wo sich die Bevölkerung das einfach nicht leisten kann oder wo die Infrastruktur einfach nicht vorhanden ist. So, das Problem damit ist, dass dann über dieses kostenlose Internet nur Facebook und eine Handvoll andere Seiten erreichbar ist. Sprich, sie wollen eigentlich nur neue Kunden. Das ist alles. Sie wollen neue Leute.
Naja, für 70% der Internetnutzer aktuell ist das Internet Facebook und Google und Wikipedia.
Das heißt nicht, dass man das darauf einschränken sollte.
Aber es wird den meisten nicht auffallen.
Das ja, und jetzt versuchen sie das auf jeden Fall auch in den USA. Das ist jetzt die neue Mail, warum das jetzt in die News gehört. Sie versuchen das Ganze jetzt auch in den USA und lassen nicht locker. Ich sehe das mit Sorge. Aber ich glaube, an der Stelle können wir es zumindest für das Thema jetzt noch belassen. Ich meine, eigentlich, woran man eigentlich zurzeit überhaupt nicht vorbeikommt, ist der Wahlkampf in den USA. Mir überlegt, ob wir uns darauf einlassen wollen.
Kann man das Thema einfach totschweigen? Ich habe so viele Sachen dazu gehört und mag einfach nichts mehr dazu aufnehmen.
Jetzt habe ich es schon angerissen, jetzt muss ich auch noch.
Es gibt zwei Kandidaten, wahrscheinlich wird einer von beiden Präsident, wenn nicht zufällig beide vorher erschossen werden.
Na, jetzt kam ja die tolle Meldung, dass das CIA angeblich eine Cyberattacke auf Russland vorbereitet, um sich dafür zu rächen, dass angeblich Russland die Wahl beeinflussen wollte.
Ich möchte einen Bullshit-Bingo-Button haben und ich habe den jetzt schon dreimal gedrückt.
Also das hört sich wirklich an wie ein Kindergarten. Also ich habe das gelesen, also was
ist
zur
es,
Hölle?
Ist es Wahlbeeinflussung?
Der hat mein Spielzeug weggenommen. Ich hau dem jetzt den Bagger auf den Kopf.
Ist es Wahlbeeinflussung, wenn Putin meint, einer der Kandidaten wäre cool oder böse oder schlecht?
Alle Leute meinen, Trump sei böse. Ja gut, lassen wir das. Haben wir noch News?
Nein, ich würde jetzt Musik in Einführung unseres Themas spielen.
Musik in Einführung unseres Themas. Alles klar, macht es und wir hören uns nach dem Stück gleich wieder. Was spielst du denn?
Senbon Sakura heißt übersetzt 1000 Kirschblüten oder so.
Hat man das schon mal gehört? Ich kenne das irgendwie. Wahrscheinlich kenne ich es aus irgendeinem Anime oder sowas.
Okay, oder wir hatten das letzte Mal gehabt. Ich bin mir nicht mehr sicher.
Senbon Sakura. Bis gleich. Willkommen zurück zu Def Radio auf Radio Free FM. Unser Thema heute synthetischer Gesang. Das war gerade ein Lied, das synthetisiert war.
Genau.
Übrigens, falls ihr den Podcast hört, da müssen wir die Lieder leider rausschneiden, weil das keine freie Musik ist. Aber Tai, du stellst die Playlist auf unsere Website.
Ist online, die Playlist.
www.defradio.de, also DEV Radio. Da kann man dann nachschauen, was für Lieder das waren und
genau,
die eventuell selber
recherchieren. Das war jetzt Senbon Sakura in der Version von Hatsune Miku. Über die reden wir erstmal viel später. Markus hatte vorher Fragen gehabt, als wir die Musikpause gemacht haben.
Ich wollte dieses Stückchen Software einfach mal aufgliedern, so wie sie arbeiten. Du kannst Sprache folgen.
Wir waren noch gar nicht bei Software.
Ich habe den unfairen Wissensvorteil, dass ich hier auf eine Textdatei schaue, die vorbereitet wurde, mit Themen, die angesprochen werden sollten.
Genau. Also vielleicht ich habe davor, wie gesagt, überhaupt keine Ahnung davon gehabt und ich habe mir jetzt bewusst nicht zu viel vorher angeschaut. Mhm. Was ich mir darunter vorstelle ist, wir wollen Gesang generieren, so ähnlich wie Text-to-Speech, also wo irgendwie genau. Texte in Sprache synthetisch, maschinell erzeugt werden sollen, typischerweise genau. Am Computer.
Du kannst einen Gesang synthetisieren, ich denke an so Bushaltestellenansagen synthetisieren.
Ja, zum Beispiel. Und ja, genau. Und jetzt irgendwie Gesang ist dann vielleicht noch so der nächste Schritt, dann irgendwie mit Tonhöhen. Ja,
interessanterweise ist es eher so andersrum. Gesang ist einfacher zu synthetisieren als irgendwelche Text-to-Speech-Sachen, weil du den unfairen Vorteil hast, dass du bei Gesang die Melodie schon drin hast.
Bei Text-to-Speech können wir jetzt an der Stelle Prosodie anreißen, was eigentlich so menschliche Sprache ausmacht und warum das so kompliziert ist.
Ja, du hast immer Intonation. Und Intonation aus einem Satz zu inferieren, ist nicht immer einfach für die Software.
Also ein Beispiel für die deutsche Sprache. Du hast irgendwie einen Satz. Wir sitzen heute bei diesem sonnigen Wetter im Studio.
Genau.
Du hast irgendwie eine Satzlautstärke, die beginnt relativ, hat einen Anlaut, ist relativ laut, fällt nach unten, fällt zum Ende des Satzes ab. Und dann hast du so viele Wortgruppen. Bei sonnigem Wetter, wir sitzen. Und innerhalb dieser Wortgruppen hast du Geschwindigkeitsänderungen. Innerhalb genau. einer Wortgruppe wird es schneller und am Ende der Wortgruppe wieder langsamer. Du hast genau. Lautstärkeänderungen und du hast betonte Silben, die irgendwie länger gestreckt und lauter gesprochen werden.
Genau, das muss man alles inferieren aus dem Text. Und bei Musik hast du meistens einfach schon die Töne gegeben. Und bei Tönen ist halt Höhe, Lautstärke und, was habe ich noch vergessen? Töne, Lautstärke.
So, das Aushalten, die
Dauer. Und Dauer. Ist schon alles gegeben.
Ja, aber du hast in Musik noch viel mehr. Du kannst einen breiten Ton haben mit mehr Resonanzfrequenzen. Und es ist ja auch nicht so einfach mit, wir machen ein Beep und ein Beep und dann haben wir ein Stück Musik zusammengeklatscht.
Eigentlich schon.
Ja, also dieses, wie ich mir das jetzt anhöre, was da gerade war, da war jetzt, ja, so, das ist jetzt nicht zu vergleichen mit einem Opernsänger. Aber man kann das durchaus zu Musik so machen. Ich meine, vielleicht da mehr zu vergleichen wie, oder vielleicht mehr so der Unterschied von elektronischer Musik zu einem klassischen Orchester oder sowas.
Also wir sind mittlerweile so weit, dass wir Geigen sauber synthetisieren können. Wir kriegen diese ganzen Resonanzfrequenzen und Ungereimtheiten nachmodelliert.
Also, können wir doch dann auch bei Gesang machen,
oder nicht? Ich beim Einlesen in die Sendung habe ich zwei grundlegende Techniken gesehen. Das eine ist die Vollsynthese. Wir modulieren irgendwie den Klangkörper nach und gucken nach, in welchen Frequenzen da was rausfallen müsste. Mhm. Und das andere ist so ein Frankenstein-System. Wir nehmen ein vorhandenes Set an Aufnahmen und stöpseln die einfach zusammen und pitchen da ein bisschen nach.
Sind wir da jetzt schon beim Gesang oder sind wir da noch bei anderen?
Das ist noch, das funktioniert tatsächlich bei beidem, bei Gesang und bei Text-to-Speech.
Und bei Instrumenten und sowas? Also
bei Instrumenten
haben wir das jetzt gar nicht betrachtet?
Instrumenten hat man sowas auch gemacht. Also so typische Wavetables machen sowas auch.
Der Unterschied zwischen einem menschlichen Stimme und einem Instrument? Also so ein Holzblasinstrument zum Beispiel.
Ja, schwierig.
Die veränderliche Resonanz.
Beim Holzblasinstrument legst du die Finger auf und verlängerst damit den Schwingkörper, der die Resonanz vorgibt.
Ich komme gerade ständig an meinen Stuhl ran und mein Stuhl sinkt nieder.
Also ja, wir können ja nicht nur Töne erzeugen, wir können ja auch irgendwie. Ich weiß es nicht, ich habe keinen Experte.
Erzähl doch ein bisschen was zu deiner Software. Und dann kommen wir nachher nochmal auf die Wege, wie sie das macht, zurück.
Okay, also ich habe jetzt einfach beschlossen, ich fange mit Synzi an. Das ist nämlich die Open-Source-Software, ist in BSD-Lizenz. Mhm. Ist die Seite synzi.jp. gibt auch, kann man also, auch, da kann man rechts oben auf Englisch klicken, wenn man es auf Englisch haben will.
Also eine japanische Software.
Ja.
Wir haben gerade schon gesprochen, weiß nicht, während der Musik, dass sich Japanisch natürlich sehr, sehr gut eignet dafür. Vielleicht können wir da auch noch ein bisschen.
Das liegt einfach daran, dass Japanisch einfach ein Silbenalphabet hat und dann, wenn sie eh schon Silbenalphabet haben, dann nehmen sie einfach alle Silben auf und sind mehr oder weniger fertig
damit. Also das können wir, da können wir vielleicht noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Japanisch ist bekannt für seine Kanji und so, aber eigentlich die eigentlich japanische Schrift sind Silbenschriften. Das heißt, sie haben so um die 50 Schriftzeichen, die jeweils eine komplette Silbe darstellen. Und eigentlich alle japanischen Wörter setzen sich zusammen aus diesen Silben, so vereinfacht gesagt. Man kann noch so ein paar Sachen kombinieren. Aber das ist recht begrenzt, was es da so gibt.
Und im Grunde genommen ist die Idee einfach, wenn das ins Englische übertragen wird, dann werden noch ein paar Silben mehr aufgenommen, die es im Japanischen einfach nicht gibt. Mhm. Und man ist fertig. Muss vielleicht noch die Soundbank ein bisschen aufteilen und sagen, die L- und R-Laute sollten unterschiedlich sein.
Ich hörte im Japanischen, das ist typisch, dass fast alle Silben auf einen Vokal enden, mit Ausnahme von einer einzigen.
Und N ist die einzige,
die... N ist die einzige Silbe, die nicht auf dem Vokal endet.
Und das stelle ich mir einfach sehr genügsam vor in der musikalischen Verarbeitung, dass ich so ein Vokal länger machen kann und höher
Wobei
machen kann.
Wobei das manchmal auch die Bedeutung verändert, in dem Fall. Also ja. Wenn ich irgendwie die verlängere, dann kann das die Wortbedeutung verändern. Aber ja, ich vermute, du hast recht, oder?
Details zu Sinsi. Sinsi nimmt einfach ein Musik-XML. Mhm. Ich habe das Format auch noch nie gesehen, aber...
Ja gut, das werden die sich ausgedacht haben, oder ist
das
ein...
Nein, das gibt es schon, okay. Das ist irgendwie ein standardisiertes
Format. Das habe ich tatsächlich schon gehört, im Rahmen meines Medieninformatik-Studiums. Da kam das mal vor, wir haben das nicht weiter betrachtet, aber wir haben angesprochen, dass es sowas gibt. Also standardisierte Formate für Musik in XML in dem Fall. Also XML ist so eine...
Also im Grunde genommen lädst du ein Notenblatt in standardisierter Form hoch. Das Ding nimmt dann irgendwelche Parameter und spuckt dir am Schluss eine Wave-Datei raus.
Ein Notenblatt ist jetzt wie kompliziert, weil das Besondere an einem Orchester ist doch, es gibt ja dieses Notenblatt, aber es ist Aufgabe des Musikers zu interpretieren, was darin gemeint ist. Da sind viele Sachen nicht drin, es sind Lautstärkeunterschiede nicht drin, es sind so instrumentenspezifische Spielmodi wie ein Tremolo nicht drin.
Da es um menschliche Stimme geht, kannst du...
Ich denke gerade an einen Opernsänger, der hat auch wahnsinnig viele Möglichkeiten, den gleichen Vokal auf verschiedene Weisen zu erzeugen.
Also theoretisch hat Musik für alles, was du machen kannst, Symbole. Und bei so künstlichen Sachen, künstlichen Stimmen musst du es halt angeben, weil sonst weißt du ja nicht, was sie tun muss. Es wird selten irgendwas inferiert.
Ich suche mal so Musik, ich soll mir jetzt mal angucken.
So, du machst da jetzt, du lädst da so ein XML hoch. Ach, das ist ein Online-Ding.
Das ist ein Online-Ding. Du kannst es auch lokal auf dem Linux laufen lassen, aber okay. Du kannst es einfach mit dem Web-Interface machen. Ist es tatsächlich angenehmer.
Interessant. Und dann spuckt es dir die synthetisierte Musik aus.
Genau.
Können wir da was anhören? Haben wir da irgendwas?
Ja, wir haben da was. Nämlich eins der Sachen, das ist das falsche Programm. Ah ne, ich wollte es nachher was spielen. Oh. Wobei, ich spiele es einfach jetzt.
Okay.
Nehme ich das gleiche Lied nochmal in einer anderen Stimme.
Okay, dann hören wir uns das mal an. Bis gleich. Ihr hört Radio Free FM mit der Sendung Def Radio. Und gerade gehört haben wir das gleiche Lied wie das Lied davor, Senbon Sakura, mit synthetisiertem Gesang.
Diesmal
mit einer anderen Stimme.
Diesmal mit einer anderen Stimme und einer komplett anderen Software, nämlich diesmal von Sinsi. Welche Stimme genau das ist, habe ich noch nicht rausgefunden.
Aber die hier klang, fand ich, schon deutlich natürlicher als bei dem Lied, das wir vorhin angehört haben.
Das liegt ein bisschen daran, dass irgendwie die Szene tatsächlich auch zum Teil mag, dass es wirklich sie komplett künstlich anhört.
Ja, okay. Ich meine, ist ja jetzt auch keine... Ja gut, das liegt daran, es ist halt die Frage, ob man das auch so hinbekommt. Ja, also das erste klang tatsächlich künstlich. Ist auf jeden Fall interessant und in dem Fall jetzt eben nicht mehr ganz so sehr.
Es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass Sinsi tatsächlich ein Forschungsprojekt ist.
Von wem, wenn ich fragen darf?
Oh.
Das ist nämlich tatsächlich, also bestimmt eine amerikanische Uni. Bestimmt ist NIST oder sowas. Die machen so Sachen.
Das ist halt, glaube ich, eine japanische Uni.
Ja, yeah, NIST, NARA Institute of Science and Technology.
Nagoya Institute of Technology.
Okay, dann fast, war ich fast richtig. Fast richtig.
Es wird halt.
Wo ist Nagoya? Ganz kurz so Interessensfrage. Ich gehe demnächst nach Japan, deshalb interessiert mich das. Kann man da nicht irgendwie.
Fürs Erste würde ich immer fragen, welches, weil du hast nämlich bei japanischen Orten meist das Problem, dass du nicht weißt, ob das jetzt gerade der Staat. Der Staat kann man es nicht nennen. Präfektur ist oder Stadt.
Ja, gut, das ist. Weil so die grobe Richtung, stimmt ja.
Das ist genauso wie alle reden über Fukushima, aber der Name ist mehrfach belegt.
Ja. Nagoya ist wohl in Aichi Prefecture, also es scheint ne. Hier, Moment, ich guck mal. Ah, es scheint in der Nähe von Tokio zu liegen. Also, nicht wirklich. zwischen Tokio und Osaka, so. Ein bisschen näher an Osaka.
Ich habe die Demo mit der Musik fertig.
Was ist das jetzt für eine Demo?
Es geht darum, wie du ein Stück Audio schneller oder langsamer bekommst und woran du beim Hören merkst, dass der Algorithmus doof gearbeitet hat. Also.
Wie lange?
Ja, genau. Bevor wir es probehören, mag ich mal kurz das Verfahren erklären. Mhm. Dann hören wir rein und dann denken wir nochmal drüber nach. Mhm. Die Idee ist, ich habe eine Aufnahme, zum Beispiel ein A, und ich möchte diese Aufnahme doppelt so lang haben, weil
aber in derselben Frequenz.
Ich möchte die gleiche Tonhöhe behalten, aber die Dauer soll doppelt so groß werden.
Genau.
Und das funktioniert folgendermaßen, wenn das A ist nicht durchbleibend das gleiche A, das heißt, es ist irgendwie ein leiser Anlaut, ein Hauptton A und dann fällt es wieder ab. Und wenn ich es einfach kopiere und hintereinander hänge, dann habe ich zwar doppelte Länge, aber es ist ein A, das hört sich komisch an.
Genau.
Die Art, wie das gemacht wird, ist, ich nehme dieses kleine A, zerhackstücksel das sind viele kleine Millisekunden. Von diesen kleinen Millisekunden kopiere ich ein paar Stück und füge die einfach wieder ein.
In der Mitte, so praktisch.
In der Mitte, genau da, wo ich sie beim Kopieren entnommen habe. Und damit versuche ich künstlich die gleichen Frequenzen, die drin sind, zu strecken.
Jetzt kann ich mir das so manuell vorstellen. Geht das algorithmisch?
Wie es algorithmisch machen, sprechen wir gleich drüber. Ich mag mal die Demo einspielen.
Das raschelt kurz. Du brauchst dafür nur das Audiokabel.
Stimmt, das müssen wir hier kurz.
Wir hören okay. Butterfly Tea, Children of Nigeria, freie Musik, die bleibt im Podcast drin. Sehr und schön. Wir beginnen mit dem Stück Children of Nigeria. Ein voll synthetisiertes Stück an sich schon in vom Autor erdachter Geschwindigkeit.
So.
Das war das Original, wie es sich anhören sollte. Und ich habe das gleiche Stück nochmal, das ich mit meinem Audiospieler mit nur 0,7-facher Geschwindigkeit wiedergebe. Das heißt, wir werden gesamt 50% länger in der Zeit, in der das Stück läuft. Wir hören einfach mal rein. Gehört?
Also doch, man hat halt dieses...
Man hört schon dieses Flattergeräusch. Genau. Es flattert ziemlich regelmäßig und es passiert in den gleichen Zeitabständen. Also im Wind flattert schneller. Mhm. Dieses Flattergeräusch ist genau das Artefakt, das passiert, wenn man diesen Algorithmus blöd macht. Ich nehme mein Stückchen Audio, schneide das in ganz viele Scheibchen, kopiere einige von den Scheibchen und füge sie da wieder ein, wo ich sie herkopiert habe. Dann passiert genau das, dass es beim Übergang von einer Scheibe zur nächsten zu so Sprüngen kommt. Mhm. Sprünge in der Lautstärke im Frequenzband und die verursachen dieses Flattern.
Ja, du kannst es aber, gut, wenn du es besser machst, dann kannst du es versuchen zu glätten.
Und das Glätten funktioniert folgendermaßen. Ich mache nicht die Scheibchen alle gleich breit nach Zeit, sondern ich gucke, wann ist der Verlauf von dieser Scheibe, wie muss ich die Scheibe schneiden, damit der Verlauf annähernd durch Null durchgeht und einen relativ schwachen Anstieg hat. Und wenn sich die Scheibchen, die ich zusammenfüge, das Ende von der einen Halbscheibe mit der Anfang von der anderen Halbscheibe, ungefähr auf der gleichen Höhe befinden und in der gleichen Richtung, dann kann ich diesen Effekt minimieren, dieses Flattergeräusch.
Du kannst da noch ein bisschen mehr machen. Du kannst, es hört sich jetzt böse an, aber du kannst noch Autotune drüber laufen lassen.
Vielleicht ganz kurz, warum macht das der Player nicht? Also das war jetzt ein ganz normaler Media Player wahrscheinlich.
Das war bei mir der M-Player mit dem Befehl -AF für Audiofilter, der Parameter Speed. Speed 0,7. Weil es halt einfacher zu rechnen ist. Mhm. Da ich den Kram live wiedergebe und live berechne, habe ich halt nicht so viel CPU-Zeit zur Verfügung.
Okay.
Du müsstest für das gekonnte Verlängern vorher mal analysieren, wo du am besten schneiden könntest. Das ist ein Optimierungsproblem, das du dich ausprobieren löst.
Das kann also eine bessere Audio-Workstation macht das dann auch, weil du das nicht live machst. Funktioniert relativ gut.
Wenn ich es schneller wieder laufen lasse, dann fallen die Artefakte nicht so auf. Beim schneller wieder laufen lassen läuft das System ähnlich. Ich schneide es in ganz viele kleine Zeitscheibchen und schmeiße ein paar von denen einfach weg.
Und da fällt es nicht so auf, okay. Du hast erwähnt, man könnte noch was Autotune?
Autotune drüber machen.
Was ist das?
Autotune ist diese Frequenzangleichung auf richtige Töne. Es ist eigentlich schon sehr verpönt in, nein, eigentlich nicht, ist es nicht verpönt in Mainstream-Musik, aber Leute, die richtige Musiker sind, sagen, es ist total verpönt und sollte man nicht tun. Aber dadurch, dass du es drüber laufen lässt, hast du den Vorteil, dass du diese Frequenzen, die du kriegst durch dieses Klicken, dass du die rausbügeln kannst.
Also die High-Level-Idee ist, ich singe in ein Mikro, das wird irgendwie verstärkt und kommt über einen Lautsprecher raus. Und um die Töne genauer zu treffen, packe ich eine Komponente dazwischen, die den Ton halt anpasst, falls er leicht irgendwie, also auf exakte Tonhöhen. Also es nimmt ihn und nimmt dann die nächstgelegene Tonhöhe und passt die Frequenz genauso an, dass es passt.
Ich stelle mir gerade vor, wie ich das bauen würde. Du kannst ja einfach ein Musikstück schneller wiedergeben, damit steigen alle Frequenzen an. Wir brauchen ein paar sinnvolle Wörter für das Zeitscheibchen-Hacks-Verfahren und für das einfach schnelle Wiedergeben-Verfahren. Stell dir vor, ich lege eine Schallplatte auf den Schallplattenspieler, lege die Nadel drauf und schiebe jetzt mit von Hand den Plattenspieler an, damit sie sich einfach schneller dreht.
Ja, oder dann, es gibt ja welche, da kannst du auch umstellen, wie schnell sie sich drehen. Ne?
Dann bekomme ich diesen Schlumpfeffekt in die Stimme, dieses ganz hohe lalalalalalala.
Mhm. Dann kriegst du den weg. Aber mit den Schallscheibchen passiert das nicht.
Ich mache dieses Zeitscheibchen-Verfahren, um den Schlumpfeffekt zu vermeiden beim schneller Wiedergeben.
Interessant, ja.
Und ich denke mir jetzt, wenn ich jetzt einen Ton Höhe anpassen müsste, dann würde ich jetzt diesen Schlumpfeffekt ausnutzen.
Wie würde das denn digital funktionieren? Ich überlege gerade, also mit der Schallplatte kann ich mir das vorstellen, ich drehe schneller und dann sind dann halt die Frequenzen, also diese Kodierung, die da drin ist, die fährt dann halt schneller vorbei und dann ist die Frequenz halt höher. Wie würde es denn digital funktionieren?
Digital gibst du einen Frequenz auf den Lautsprecher, sagst, mach ein Ö, das hältst du jetzt eine Sekunde und dann machst du ein I und das hältst du auch eine Sekunde. Und wenn ich ab sofort nur sage, du hältst alle Töne, die ich dir gebe, nur noch eine halbe Sekunde, dann sind die Wechsel zwischendrin schärfer und diese Eigenschaften von Tonwechseln hat andere Tonhöhen mit sich.
Okay.
War das sinnvoll erklärt?
Ich glaube schon. Ja. Ich finde es sinnvoll. Wo waren wir jetzt davor? Jetzt habe ich, hatte ich irgendwas.
Wir waren bei Autotune. Ich wollte wissen, wie funktioniert dieses Autotune eigentlich?
Wie es funktioniert, weiß ich nicht.
Also ich könnte mir vorstellen, ich nutze diesen Schlumpfeffekt, dass ich eine Schallplatte schneller wiedergebe oder durch Bremsen langsam wiedergebe und den Ton senke. Okay. Benutze dann das Zeitscheibchenverfahren, um es auf eine längere Zeit, auf eine längere Dauer zu strecken.
Ich weiß gar nicht, ob du das brauchst, weil es ja da tatsächlich nur leicht angepasst wird.
Aber durch das Autotune, also das Ergebnis, was du bei Autotune hast, ist tatsächlich für das den gehaltenen Vokal eine gleichförmige Schwingung, die du einfacher replizieren kannst.
Du meinst Leute wie ich, die beim A ständig in oben und unten abrutschen, könnten damit ein gleichbleibendes A erzeugen?
Ja.
Wir könnten einen Marketingspruch draus machen, wir korrigieren alles, egal wie schief es noch ist.
Wenn es das nicht schon gibt.
Das ist das aktuelle Slogan der Musikindustrie.
Gut.
Du hast kaum noch Musik
ohne Autotune. Wir sind jetzt eigentlich, sind wir darauf gekommen, indem wir uns die Software Synzi angeschaut hatten.
Genau.
Haben festgestellt, es war ein Forschungsprojekt aus Nagoya. Nagoya, eins von beidem. So richtig durch waren wir da noch nicht, oder? Kannst du nochmal das Interface von dieser Software aufmachen?
Du kannst ein paar Stimmen auswählen. Das sind eine relativ begrenzte Auswahl an Stimmen. Es sind, glaube ich, insgesamt 4 oder 5 Stimmen drin für Japanisch, Englisch und Mandarin.
Und das sind alles voraufgezeichnete Stimmen.
Das sind alles voraufgezeichnete Stimmen, genau.
Also die Silben sind dann voraufgezeichnet.
Okay. Die Silben sind voraufgezeichnet, die werden dementsprechend gestreckt. Ich glaube, die haben da schon einigermaßen sinnvolle Algorithmen, um zu erkennen, Anlaut, Ablaut und...
Bei der Aufzeichnung muss ich da irgendwie auf Frequenzen achten oder sage ich da einfach die Silben, die ich haben will?
Das weiß ich tatsächlich nicht, wie es bei Synzi ist. Bei UTAO steht auch nichts dran, aber... Es ist normal, dass man tatsächlich einfach eine feste Tonhöhe nimmt. Wobei das für so eine Software nicht schwer ist, die aktuelle Tonhöhe rauszusuchen.
Also ich glaube, die Tonhöhe ist wahrscheinlich nicht so problematisch, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Qualität besser wird, je, keine Ahnung, genauer man es einnimmt. Vielleicht ist es einfacher, wenn man hohe oder tiefe Frequenzen nimmt oder irgendwie mittlere, um die dann besser anpassen zu können.
Du möchtest eigentlich immer gleiche haben, damit du die Formanten der Stimme selbst richtig transformieren kannst.
Was sind Formanten?
Formanten sind die Resonanzfrequenzen einer Stimme oder eines Tons und des Vokals. Und wenn wir irgendwie Musik doppelt so hoch abspielen lassen, kriegst du diesen Chipmunk-Effekt. Ich nenne es Chipmunk-Effekt, nicht
Schlumpf. Was ich Schlumpf-Effekt genannt habe.
Genau. Und dem kannst du entgegenwirken, indem du die Resonanzfrequenzen mit einem, ich bezeichne das jetzt einfach mal als genauer Equalizer, wieder so zurückschiebst, dass es genauso aussieht wie vorher.
Du musst zwei Sachen erklären. Das eine ist, wessen Resonanzfrequenz, das andere ist, was ist eigentlich dieser Equalizer?
Also, ja, die Resonanzfrequenz. Du hast von der Stimme kannst du dir ein Resonanzbild bauen.
Das Resonanzbild entsteht einfach dadurch, dass ich ein Mensch bin mit einem Hals mit so einer Länge und einem Mundraum in dieser Größe und eine Zunge, die da im Weg ist. Und das führt halt dazu, dass sich bestimmte Töne besser verbreiten können als andere.
Genau, du kannst es dir einfach aufplotten, wo die Punkte sind. Und wenn du den Ton in der Höhe veränderst, kannst du versuchen, diese Frequenzen wieder zu verstärken. So hinzuschieben, also was schieben, du schiebst sie nicht, sondern du verstärkst genau die verstärkt sein sollen und machst die schwächer, die weniger da sind.
Und dann hast du jetzt noch diesen Equalizer erwähnt. Was ist denn das?
Der macht genau das, was du gerade erzählt hast.
Der Equalizer macht genau das.
Also der geht die verschiedenen Tonhöhen durch und du kannst die lauter oder leiser machen.
Genau. Nur, dass ein Standard-Equalizer mit 10 Band halt nicht so genau ist, wie wir es für Formanten brauchen würden.
Also 10 Band heißt irgendwie, ich nehme die komplette Frequenzspektrum, schneide an 9 Stellen und habe dann 10 kleine Stückchen, die ich einzeln Und was bräuchten wir da so? Für wie viele Bänder?
Ich habe es noch nie versucht, in Bändern auszudrücken, aber... Ich würde sagen, 200 sind, glaube ich, immer noch nicht genug, wenn ich es mir so genau anschaue.
Okay.
Okay. Besonders am menschlichen Gehör ist ja, wir haben ja dieses exponentielle Tonwahrnehmen. Wenn ein Ton doppelt so hoch ist, ist es halt für uns eine Stufe mehr. Das heißt, die Bänder sind auch nicht linear geschnitten in Scheibchen, sondern die Tieffrequenzbänder sind...
Man schneidet sich schon logarithmisch.
Vielleicht, wenn wir schon bei der Stimme und Wahrnehmung und so sind, können wir vielleicht noch ein paar so Grundlagen, weiß nicht, ob die wichtig sind. Also was hören wir eigentlich so? Wir hören...
Wir hören alles, was über das Grummeln des Windes hinausgeht, ab 20 Hertz.
Mhm. Bis hoch zu...
Kinder schaffen 21 Kilohertz. Man sagt das nicht im Alter ab. Also alte Leute hören ja schlecht. Das ist auch ein Teil, dass die im hohen Frequenz, die wir hören, die wahrnehmen können, absacken. Die Leute, die Telefon entworfen haben, haben gesagt, der Hauptbereich der Stimme liegt bei 3,5 Kilohertz. Das heißt, wenn wir mit 7 Kilohertz samplen, haben wir alles abgedeckt.
Deshalb klingt Musik übers Telefon so scheiße.
Deswegen klingt auch Stimme übers Telefon so komisch blechern.
Mhm. Ja, aber...
Es ist nicht wichtig, dafür Informationen zu betragen, aber dir fehlen halt charakteristische Eigenschaften in der Stimme.
Also die 3,5 Kilohertz sind tatsächlich interessant, weil das auch der Bereich ist, in dem man Formanten findet, beziehungsweise nicht findet. Nämlich bei Opernstimmen findet man sie da gerne im so 3 Kilohertz Bereich. So wirklich, wenn du das Frequenzbild anschaust, also die FFT,
Die Transformation dieser Aufnahme in den Frequenzbereich. Also
genau, zeigt einfach die Frequenz. Erklärt doch mal eine FFT im Radio, was ist denn das?
Also die Fast Frequency Transformation, das ist ein Algorithmus, Fourier Transformation, ein Algorithmus, um schnell Daten in den Frequenzbereich zu transformieren, und mehr weiß ich dazu nicht.
Also FFT ist immer noch nicht echtzeitfähig, so weit sehen wir noch nicht.
Kommt drauf an, was deine Echtzeit ist.
Was ist deine Echtzeitanforderung?
Also? Ich habe da so einen Fernsehempfänger, den ich als universelles Empfangsgerät benutzen möchte. Und da möchte ich wissen, welche Frequenzanteile sind denn gerade aktuell.
Okay,
so stark verstehe, das heißt, wo wird gesendet? Und das Ding ist nicht...
Also für Sound ist es tatsächlich schon fähig genug, weil ich kann mit meinem Tablet, habe ich eine Software drauf, da kann ich tatsächlich da Akkorde raushören lassen. Was ich sehr gerne benutze.
Ja, oder digitale Kameras machen die Schärfeeinstellungen ganz gerne darüber.
Aber Schärfe, du meinst den Bildfokus. Den
Fokus, genau. Ja.
Kommt immer auf den Anforderungen an. Also ich glaube, für Fernsehfrequenzen, die einigermaßen höher sind, geht das nicht so gut. Aber kommen wir zurück zu...
Ich mag noch die Formanten erklären. Ich habe mich gerade die Wikipedia-Seite offen und ich hätte es nicht verstanden und diese Seite... Hier gibt es eine Tabelle, welche Frequenzbereiche typisch sind für verschiedene Vokale. Der deutsche Vokal U ist wichtig bei 320 Hertz und bei 800. Und wenn diese beiden Frequenzen vertreten sind, detektieren wir das ziemlich gerne als U. Das heißt, wenn jemand eine quietschige Stimme hat und die Tonhöhe nicht trifft, verstehen wir auch die Vokale sehr schlecht.
Das ist auch der Grund, wieso wir diese Formatentransformation brauchen. Wir wollen genau diese Frequenzen ja wieder resonieren lassen, damit man wieder die Vokale versteht.
Und für mich in der eigenen Wahrnehmung, der große Unterschied zwischen den Buchstaben E und I ist die Tonhöhe.
Können wir nur anhand von diesen Frequenzen feststellen, was für Vokale oder was für Silben da gesprochen werden? Geht das?
Eigentlich schon.
Okay. Das ist spannend.
Jetzt komme ich mit der Kodierungstheorie. Vokale sind ja im Deutschen so häufig und Sachen, die häufig da sind, tragen keine Informationen. Die seltenen Sachen sagen dir, was das Wort ist. Also eigentlich würdest du eher gucken, ob du Konsonanten detektieren kannst.
Wie gesagt, ich würde gerne Silben detektieren. Das ist wahrscheinlich ganz...
Wir schweifen eigentlich schon wieder komplett ab.
Aber es ist ein spannendes Thema.
Ja, es ist ein spannendes Thema. Stimmt schon.
Gut, die brauchen wir jetzt, um das anzupassen. Und
genau, also Algorithmus. Damit die Stimme sich tatsächlich wieder normal anhört und so normal ist. Und dafür haben wir ja tatsächlich, ist es besser, wenn wir immer den gleichen Ton beim Aufnehmen haben. Da waren wir ja gerade vorhin.
Bekomme ich nochmal die Management-Summary. Wir waren irgendwie bei Autotune und sind dann jetzt wieder hingekommen?
Nee, wir sind bei der... wir waren bei der Aufnahme der Software, also bei Cinzi, da haben wir gesagt, wir müssen die Silben aufnehmen und ich hatte gefragt, ob es einen Unterschied macht, ob ich jetzt jede Silbe anders in einer anderen Tonhöhe spreche, kann ich ja machen. Mhm. oder ob es besser ist, wenn ich die gleichen nehme und ob es besser ist, wenn ich tiefer oder höher nehme oder sowas. Und da haben wir
also da. Du möchtest da ziemlich immer die gleichen Tonhöhen nehmen, weil das dann immer die Wahrnehmung deiner Stimme ein bisschen verändert, weil du, das wird von der Software wird das ja immer auf die gleiche, auf die gleiche Klangfarbe runter zurückgedreht.
Ich mag in der Stelle nochmal auf ein Orchester und einen Chor zurückkommen. Das Besondere am Orchester ist ja, es sind irgendwie alles Musiker, alle können sauber spielen, aber sie haben halt leichte Unterschiede im Timing, leichte Unterschiede in ihrer Handhaltung. Das heißt, der Ton ist im Grunde schon der gleiche, aber das sind so kleine Feinheiten, die anders sind. Das erzeugt diesen unheimlich breiten Ton, warum du mehrere gleichartige Instrumente im Orchester hast. Mhm. Das machst du beim Chor auch. Sie singen im Prinzip alle das Gleiche, aber alle haben leicht andere, nicht wichtige charakteristische Eigenschaften ihrer Stimme.
Nein. Nicht ganz.
Sprich.
Vor allem die verschiedenen Stimmen singen eigentlich in komplett verschiedenen Frequenzen.
Ja, aber die Formanten sind gleich.
Wenn ich dir jetzt sage, du sollst ein zweigestrichenes A singen, dann wirst du mir zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit kein zweigestrichenes A singen, sondern ein gestrichenes.
Ich könnte.
Weil das deine Stimme nicht hinkriegt.
Kurz schnüren und.
Aber du nimmst es immer noch als A wahr, weil es immer noch derselbe Ton in einer anderen Oktave ist.
Aber es,
ja, deswegen okay. Haben wir ja viel. Deswegen gibt es ja so diese vier typischen Stimmlagen.
Nee, aber das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wenn ich zwei Menschen oder einen Chor mit drei Stimmen habe, dann diese eine Stimme, die besteht ja trotzdem aus 10, 15, drei Menschen, aber es sind auch mehrere, die gleichen Töne singen.
Hm? Wenn ich es verstanden habe, es sind drei Leute, die beiden wichtigen Frequenzen singen, damit es erkannt wird. Und der Rest sind Obertöne, die halt nett sind, aber nicht gebraucht werden.
Ist das überhaupt wichtig für unsere Gesangssynthese?
Warum das wichtig ist, hänge ich noch am Audio dran. Wir können mal den Sinuston abspielen, um zu wissen, wie sich Vollsynthese anhört. Mhm. Lass mal das Mikrofon an und stell auf laut.
Ja.
Kriegst du es lauter?
Das ist laut genug. Das hörst du so.
Wir haben nur gar keine Kopfhörer auf.
Ich drehe es mal wieder runter, weil sonst sind die Leute wahrscheinlich schon genervt.
So ist das, wenn es voll synthetisiert ist. Das ist ein reiner Ton ohne Nebengeräusche. Also einfach nur ein einziger Formant. Hm.
Eine Frequenz.
Und wenn wir jetzt mal eine Violine dagegen halten würden, die würde neben diesem Hauptton, den wir gerade gehört haben, noch eine ganze Menge, einen ganzen Regenbogen an anderen Tönen mitbringen, die eigentlich nicht so laut sind, deswegen nicht so wichtig sind, aber vorhanden sind.
So ein Formant ist eigentlich ein komplettes Frequenzband, nicht nur eine einzelne Frequenz.
Also eigentlich können wir damit schon, wenn wir so Silben aufgenommen haben, schon leicht alles synthetisieren. Wir passen die Tonhöhe an, auf die wir haben wollen.
Sorgen dafür, dass es sich wieder natürlich anhört.
Und nehmen diese Equalizer, um die richtigen, genau, Formanten zu verstärken und die wir nicht haben wollen, zu dämpfen.
Genau.
Gibt's da gerade noch was Wichtiges? Ansonsten meine nächste Frage wäre, können wir das komplett synthetisieren? Also können wir Sprachsynthese machen, ohne vorher aufgenommene Silben zu haben?
Und tun wir das, aber es ist...
Da sind wir mittlerweile sehr gut. Also wir können Stimmen synthetisieren, wo dir nicht klar ist, ob das ein Mensch gesprochen hat oder eine Maschine.
Aber es fehlt meistens irgendwie doch noch ein bisschen was. Da gibt es tatsächlich noch ein Paper, das ich gerade nicht im Kopf habe. Das geht um fraktale Frequenzen. Mhm. Und dass das irgendwie Teil der menschlichen Stimme ist, dass da die Frequenzbänder irgendwie Fraktale bilden.
Das Wichtige ist ja, die Haltestellenansage im Bus ist ja nicht die beste Audioqualität. Und auch die Übertragung im Radio ist nicht die beste Audioqualität.
Die Haltestellenansagen werden immer noch von Menschen aufgenommen. Das glaubt bloß keiner.
Ja. Die könnte man mittlerweile voll synthetisieren.
Ganz kurzer Einwurf. Google forscht wahnsinnig viel an künstliche Intelligenz, aber neuronalen Netzen, genau so heißt es. Mhm. Die dieses die ganze Deep Learning Sache. Also
Bullshit, Bingo.
Ja. Worauf ich eigentlich raus will, ist, die haben vor kurzem, paar Wochen her, vielleicht auch Monate, nee, paar Wochen her, glaube ich, was vorgestellt, wo sie mit so einem neuronalen Netz Sprache synthetisiert haben, die sehr natürlich klang. Ich habe vergessen, wie das funktioniert, aber die Klangbeispiele waren sehr schön. Ist mir nur gerade eingefallen. Mhm. Wahrscheinlich könnte man die dann wieder verwenden, um so Gesangssynthese zu machen. Das Problem da war, dass das Ganze sehr, sehr lange dauert. Also die Berechnung ist sehr schwierig und
langsam. Vielleicht war es genau das, was ich gelesen habe.
Vielleicht, vielleicht.
Mhm. Auf jeden Fall kann
was die, wie sage ich, die Leute, die irgendwo Leute ausbuddeln, der Berufsfeld heißt wie? Grabungsstätten?
Archäologen?
Archäologen.
Leute ausbuddeln. Feuerwehrleute. Okay, Archäologen. Ja.
Archäologen, wo es darum ging, mit welcher Stimme hatte eigentlich der Ötzi. Man hat sich einfach mal seine Anatomie angeschaut und hat gesagt, wenn man das so sieht, kann man es mal ein bisschen nachmodellieren und kann sagen, in welchen Frequenzbändern, ob er eher schlumpfig oder weniger schlumpfig spricht.
Und?
Er war eher tief und brummelnd.
Das, so stellt man sich das vor, oder?
So stellt man sich auch nach der Modellierung vor.
Sehr gut. Das, ja, das wusste ich nicht, dass man das gemacht hat. Das ist cool. Witziges Detail. Ja, was haben wir denn jetzt noch so vor, weiter zu besprechen?
Ich wollte jetzt nur kurz noch erwähnen, es gibt noch irgendwie noch eine andere Software, die auch nicht ganz so populär ist, wie die letzte Software, die ich erwähnen werde. Also Synsi wird eigentlich gar nicht verwendet, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass es ein Forschungsprojekt ist und dass ein bisschen mehr auf natürliche klingende Stimmen geht und dass es eine reine Linux-Software ist.
Das ist voll geil. Zu natürlich habe ich da jetzt mitgenommen.
Mhm. Gut. Und die andere Software ist UTAO, die ist schon ein bisschen populärer, aber nicht so arg. Sie ist Shareware, spendenbasiert. Mhm. Und ja, sie ist schon einigermaßen populär. Also spätestens nach Nyan Cat ist sie populär geworden.
Okay, und ich vermute, das dürfen wir uns jetzt anhören.
Genau.
ist recht bekannt, aber kennt vielleicht nicht jeder.
Kennt nicht jeder. Also das ursprüngliche Lied wurde komponiert von Dani Welpe mit dem Vocaloid Hatsune-Miku geschrieben. Aber die Version, die sich tatsächlich durchgesetzt hat, war die UTAO-Version mit Momo Momone. Das Tolle an UTAO ist, dadurch, dass es irgendwie einigermaßen populärer ist und Shareware ist und kostenlos ist, gibt es haufenweise freie Soundbanken, also benutzergenerierte Stimmen. Und Momo Momone ist halt eine davon.
Und Moment, das hat jetzt nur eine Silbe, oder? Sehe ich das richtig?
Das Lied?
Ja.
Weiß ich nicht, ich habe das Lied noch nie selbst so angehört, ich kenne nur Nyan Cat.
Okay, also wenn ich, hört mal vielleicht drauf, ich bin der Meinung, das könnte unter Umständen aus nur einer einzigen Silbe bestehen, deshalb hören wir uns das jetzt an und dann hören wir uns gleich wieder, bis dann. So, wir blenden mal an dieser Stelle aus.
Das Stück geht ist nämlich berühmt, genau, aber man so muss es nicht mögen.
Naja, aber es ist tatsächlich, es ist eine Silbe, nämlich Nya.
Ich finde den Untertitel immer noch so gut.
Und es geht noch ein paar Minuten so. Wir hören da, jetzt an der Stelle aufgehört. Ja, das hat Untertitel. Wir haben hier das Video gerade laufen und das hat Untertitel. Da steht die Silbe immer dran. Ja, 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 ja. Also es steht die ganze Zeit ein Ja dran. Witzig. Und das wurde mit UTAO synthetisiert und halt genau. Die Tonhöhen. Also dieselbe Silbe, aber eben auf verschiedene Tonhöhen genau. Angepasst, auf die Melodie angepasst. Witzig.
Ich habe noch den Nachtrag für vorhin, und zwar sprachen wir über Formanten und Obertöne und ich möchte mal auf dieses nervige Geräusch zurückkommen von der Sinuswelle. Wenn ich das Ding am PC zusammensetze, dann kann ich das so reinmachen, dass es einfach nur ein einziges Stück ist, ohne Obertöne. Was ich jetzt nur kurz anspiele. Oder wenn ich das von einem Instrument machen lasse, dann ist es immer noch das gleiche Grundprinzip mit mehr Seiteneffekten. Das klingt dann so.
Ja, ist so ein bisschen der angenehmere Ton.
Er klingt angenehmer, weil er vielfältiger ist.
Er ist vielfältiger. Das ist auch der Grund, wieso Blockflöten so unglaublich Nervtöten klingen und Geigen und Gitarren so toll.
Haben Blockflöten weniger Frequenzen?
Ne? Blockflöten haben wenig Obertöne.
Die Blockflöte ist meistens eine Sopranblockflöte. Sie ist schon der Oberton.
Nein, die haben so mehr oder weniger keine, kaum Obertöne. Also wenn du die Flöte noch leicht anders baust, hast du nur noch Sinustöne.
Wirklich?
Es gibt Sinusflöten.
Interessant.
Du meinst eine Hundepfeife.
Ich wusste nicht, dass es geht, also dass es so ein analoges Instrument ist.
Also du kannst es tatsächlich machen.
Also wahrscheinlich hat es trotzdem ein paar, so vermute ich jetzt mal, aber...
Also ja, aber es, interessant auf jeden Fall. Es hört sich halt sehr hohl an und...
Naja, wenn man auf synthetische Musik steht und man die Unfälle der vergangenen paar Jahre kennt, dann erträgt man sowas auch.
Naja, wenn man von Sinustönen weggeht und einfach Sägezahntöne nimmt, dann sind die schon viel tollere, weil Sägezahntöne sind automatisch schon mit Obertönen behaftet.
Also jetzt, wenn wir jetzt schon abdriften, wir hatten noch mal eine eigene Sendung.
Sägezahnton, das genau. Heißt, ich muss noch einen Sägezahnton einspielen.
Ja, vielleicht, wir haben auch eine eigene Sendung dazu gehabt. Die muss ich raussuchen. Die Wie hieß denn die? Ich glaube, die hieß irgendwie Synthesizer oder sowas.
Darf ich jetzt nerven?
Und du möchtest einen Ton einspielen?
Oder? Genau. Wir hatten gerade die Behauptung, ein Sägezahn sei vielfältiger. Wir erinnern uns noch an dieses nervige Sinusgeräusch, das wir vor der Violine hatten. Jetzt kriegen wir das gleiche nochmal als Sägezahn.
Oh Gott.
War das Sägezahn?
Es war, ja, ist halt so ein bisschen...
Du hast schon Sägezahn genommen und nicht Dreieck.
Ich habe schon Sägezahn genommen. Sawtooth.
Ja, okay. Gibt nämlich Unterschiede.
Ja, was sind diese Unterschiede? Wie gesagt, wir hatten eine eigene Sendung namens Synthesizer dazu. Ich hoffe, dass ich das richtig sage. Ich
suche Wenn nicht, machen wir dann noch eine.
Noch ein bisschen raus. Aber was sind diese? Also Sinus ist eine, das kennt wahrscheinlich eigentlich jeder aus der Schule zumindest, eine Sinuskurve. Fängt irgendwo an, geht so rund, hoch, wieder runter, und wieder hoch zum Ausgangspunkt. Und ja, ist halt so eine schöne runde Kurve. So, wenn wir das Ganze auf einen Lautsprecher legen, dann kommt so ein Ton dabei raus, wie Markus uns vorgespielt hat.
Ich überlege gerade, was ich noch erklären muss und was ich in dem Kontext sinnvoll erklären kann. So, auf den Lautsprecher legen, fängt der Lautsprecher an zu schwingen. Und zwar relativ gleichmäßig. Und das Gleichmäßige ist ziemlich langweilig für unser Ohr. Und in dem Moment, wo ich diese Gleichmäßigkeit breche, wird es halt vielfältig.
Genau, also der Sägezahn ist dann eben, der geht direkt hoch und fällt dann ab, oder? Und
der Sägezahn geht gerade nach oben, gerade nach unten, gerade nach oben. Und das Besondere ist, wir haben hier ein mathematisches
Modell. Ja, das ist ein Rechteck, was du gerade beschrieben hast, oder?
Man, gerade ist so ein schlechtes Wort. Also ja. Es geht senkrecht nach oben und...
Senkrecht nach oben. Steigt dann...
Sägezahn ist monoton steigen bis zum Höchstpunkt, der monoton fallen bis zum tiefsten Punkt.
Na, das ist ein Dreieck, oder?
Das ist auch ein Dreieck. Das kannst du auch mit Dreieck sagen. Also Sägezahn ist, es geht senkrecht nach oben und fällt linear.
Ist dann abfallen.
Ach, der.
Linear.
Ja.
Geht dann wieder senkrecht nach oben und so weiter.
Und das Besondere an dem mathematischen Modell dahinter ist, man kann jede Schwingung so annehmen, sie wäre eine Kombination verschiedener Sinustöne, die halt alle unterschiedlich schnell sind, unterschiedliche Frequenzen haben und unterschiedlich laut sind. Und wenn man halt den Sinus in den Sinus zerlegt, ist es halt relativ langweilig, es ist nur eine Funktion. Wenn man einen Sägezahn in so einen Sinus zerlegt, bekommt man dann eine ganze Familie von Sinustönen raus. In verschiedenen Tonhöhen und verschiedenen Lautstärken.
Genau. Das gilt genauso wie für Dreieck und Rechteck auch.
Ja, und Rechteck ist eben senkrecht hoch, dann waagrecht drüber, senkrecht runter und so weiter. Und da gibt es eben verschiedene und die Details dazu, jetzt habe ich es hier rausgesucht, Folge namens Synthesizer, Def Radio Nummer 284, erhältlich auf unserer Website defradio.de.
Das ist noch gar nicht so lange her.
Nee, das war 2015, im Februar. Naja, gut, schon ein bisschen her.
Also wenn wir Vollsynthese machen würden, müssten wir uns über diese ganzen Frequenzeigenschaften und Wohlklang viel mehr Gedankengang machen. Da wir die einfache Frankenstein-Version nehmen.
Die Frankenstein-Version? Also das Zusammenstückeln von Silben?
Sollte das heute einfacher gehen.
Geht es auch.
So, du wolltest eigentlich weitere Software erwähnen, oder?
Genau, nämlich die Software, die aktuell irgendwie am populärsten da ist, auch sie ist halt komplett proprietär, kostet 10.000 Yen.
Umgerechnet.
Etwa 90 Euro rum. Gibt es auch auf Englisch. Die Basissoftware kostet dieses. Und dann muss man auch noch Stimmpakete kaufen. Die sind nämlich nicht dabei.
Und die sind teilweise teurer als die Software, wenn ich das gerade richtig sehe.
Genau, also die populärste sind so Hatsune Miku, das war das, was wir ganz am Anfang gehört haben. Das Lustige ist, bei Vocaloid und Utao gibt es für jede Stimme gibt es einen Avatar, so ein Typ, ein Aussehen, das zu dieser Stimme gehört.
Cool.
Hatsune Miku ist halt diese grün-blau-haarige, nennen wir es türkis, türkishaarige, lange Haare, Mädel. Es gibt bei Vocaloid gibt es auch noch Kagamine Lin und Len. Das sind die Zwillinge. Naja, ob sie wirklich Zwillinge sind, weiß man nicht. Das ist immer offen gelassen worden. Wieso, komme ich später drüber, komme ich später drauf. Das Lustige bei den Zwillingen ist, es ist, wurde von derselben Person aufgenommen. Aha. Es ist eine Person, die zwei zweimal Stimmen, gesungen. Okay. Die zweimal gesungen hat und zwei Stimmen aufgenommen hat.
Das ist übrigens auch eine interessante Bearbeitungsmethode von, ja, von Gesang. Abba hat es, glaube ich, relativ viel eingesetzt und recht früh so für ihren Gesang, den eigenen Gesang zu duplizieren und leicht zu verschieben.
Ich tue mir da verschiedene YouTube-Videos an von Leuten, die Orchesterstücke nachahmen als Einzelperson. In der Regel ist es so, man nimmt sich halt selbst etliche Male auf und spielt es dann ab. Es klingt dann schon breiter, aber es kann immer noch nicht mithalten mit dem Chor. Es ist immer noch viel zu monoton dafür, dass es aus der gleichen Stimme erzeugt wurde.
Mhm. Es gibt bestimmte Sachen, die funktionieren dann damit gar nicht.
Welche Sachen funktionieren damit nicht?
Karl Orff bei Carmina Burana. Das lebt davon, dass du einen Chor hast. Das kannst du nicht mit einer Stimme nachbauen.
Zu diesen Stimmen hier, den Namen der Stimmen entnehme ich, dass das alles nur japanische sind. Und damit könnte ich jetzt auch keine englischen oder deutschen
Doch, Lieder die sind. Pakete, die ich bisher rausgesucht habe, gibt es auch alle auf Englisch.
Okay. Okay.
Ist das so ein japanisches Englisch oder ein Großbritannisch-Englisch?
Das, was du daraus machst, weil du baust immer noch Silben zusammen und...
Das ist halt das Schwierige. Also,
Englisch ist tatsächlich sehr schwierig, wenn du da irgendwie
sitzt, genau.
Weil du irgendwie, du hast ein Wort und weißt nicht, wie man es ausspricht, außer du bist genau. In dieser Sprache drin.
Genau, also das Japanische, da vom Text, vom Japanischen, wenn ich ein Notenblatt habe und da steht Text drunter und der ist auf Japanisch, dann ist der Weg zu dieser Synthetisierung relativ leicht, weil die Silben stehen schon dran. Wenn ich das Englische nehme oder das Deutsche oder sonst was.
Deutsch geht ja noch einigermaßen, das ist noch einigermaßen regelmäßig.
Ja, aber wir haben schon mal viel, viel mehr, also wir müssen die Silben erstmal rausfinden, die stehen da nicht explizit, so wie im Japanischen. Mhm. Das ist so dieser Unterschied, ja. Wahrscheinlich auch, warum das in Japan so beliebt ist.
Ja. Gut, ich wollte noch ein bisschen zu den Zwillingen noch was sagen. Es gibt nämlich noch einen Trick, nämlich Rinto und Lenka. Also Rin ist die weibliche Stimme. Mhm. Und wenn du die Formanten von dieser Stimme ein bisschen erniedrigst, kriegst du noch eine weitere Stimme, die Leute Rinto genannt haben. Okay. Und bei Ren, das ist die jungen Stimme, und wenn du die ein bisschen weiter die Formanten ein bisschen nach oben schiebst, kriegst du eine weibliche Stimme, die haben die Lenka genannt.
Hast du gerade Beispiele dabei?
Nein.
Nein, weil die kosten 190 Euro, die Beispiele.
Die kosten ein bisschen viel und ich hoffe, ich habe die Software nicht gekauft. Es gibt auf YouTube tatsächlich ein paar Beispiele. Das ist sozusagen ein bisschen ein Trick, wo man sozusagen am Anfang, wenn man schon mal ein bisschen Geld hat, für das Zeug auszugeben, wo man ein bisschen mehr Stimmen kriegt, somit man kauft sich ein Paket und hat dann vier Stimmen, kriegt dann vier tatsächlich unterscheidbare Stimmen raus. Was schon ganz nett ist. Aber was diese Stimmen alle an sich haben, ist halt, dass sie sich sehr künstlich anhören.
Okay.
Also die billige Stimme, die ich hier noch rausgesucht habe, nämlich Hiyama Kiyotero, ist eine Stimme, die tatsächlich darauf ausgelegt ist, natürlich zu klingen.
Lächerliche 8000 Yen, also ungefähr, weiß nicht.
Ich habe jetzt vergessen,
was du suchst. Bisschen mehr als 60 Euro.
Ja.
Okay, die beliebteste Software eigentlich. Gibt es noch mehr oder wolltest du dazu
noch was? Es gibt noch ein paar mehr Software, aber die sind dann, also Cinci ist schon so ein Rand, so ein sehr starkes Randprodukt und man kennt kaum was drüber, aber es gibt noch ein bisschen mehr, aber da habe ich dann aufgehört zu recherchieren.
Ich finde es aber interessant, weil das Ergebnis so von dem, was wir uns angehört hatten, fand ich sehr schön.
Hast du es mal benutzt, wie lange es tatsächlich dauert, damit den ganzen Satz zu synthetisieren, den man irgendwann in einem Musikstück benutzen kann?
Also mit Vocaloid und Utao habe ich noch nichts rumprobiert. Ich habe mit Cinci ein bisschen rumprobiert und es dauert gar nicht so lang.
Das heißt in Stunden, also ganz normales Projektmanagement, um einen Satz zu bauen, oder?
Du brauchst einfach Musik. Du brauchst einfach ein normales Notenblatt mit Text unten drunter.
Du hast halt unter Umständen vielleicht sogar den Vorteil, dass es das schon irgendwo gibt oder dass dir Notensatz, ja, Software irgendwie dieses XML rausschmeißen kann.
Genau. Du brauchst halt Notensatz-Software dafür. Capella. Gibt es in der Testversion. Speichert die, exportiert dir auch Musik-XML.
Können wir auch Werbung für freie Programme machen? Gibt es von Capella einen guten Klon?
Ich hab bisher noch nichts gefunden. Das stört mich so sehr, dass es noch nichts Freies gibt.
Habt ihr den Latex-Kram noch nicht ausprobiert?
Ja, der Latex-Kram kann leider nicht in Musik-XML exportieren. Und das ist ein offen spezifiziertes Format.
Es gibt freie Software, deren Namen mir nicht einfällt.
Rose Garden, glaube ich.
Ja,
Rose Garden. Aber ich habe das nicht benutzen können. Das war so.
Und es gibt eine, die ich benutze, die ist sehr angenehm zu benutzen, aber ich glaube, dass das keine freie Software im Sinne von Open Source und frei, sondern eher so kostenlos.
Die Gitter-Tab-Klone, die können das, glaube ich, auch.
Okay. Na gut, ihr halt merkt, wir kennen uns da nicht so gut aus, in was
es gibt. Muss halt irgendwie das Ding geben und reinschieben. Das geht relativ einfach.
Muss man wohl die Suchmaschine seiner Wahl bemühen.
Was halt wichtig ist, wenn man irgendwelche speziellen Effekte haben will, wie Vibrato oder so, dann muss man explizit diese Symbole drüberlegen.
Was nun?
Ja, ich wollte noch ein bisschen über Zenbun Sakura reden, weil das Lied irgendwie
höchstwahrscheinlich
dann nachher das ein drittes Mal hören in einer anderen Version. Komponiert wurde es von Kuro Usape. Was das P heißt, erkläre ich nachher.
Okay.
Interpretation ist ein bisschen schwierig. Also ich habe mir den Text angeschaut und habe keine Ahnung, was ich da rauslesen soll.
Ja.
Der zweite Satz ist irgendwie, während ich mit meinem Fahrrad vor mir, mit meiner japanischen Flagge vor mich hinradel. wie versetze ich das jetzt? Werden böse Geister verschwinden von meinen interkontinentalen ballistischen Raketen?
Okay. Gut. Rest kann man sich im Internet raussuchen, wenn man das möchte.
Es klingt alles nach den Anfangszeiten von Google Translate.
Die ganze Welt ist in höllische Dunkelheit gegossen.
Es ist ein bisschen antiamerikanisch, kann man schon so sagen. Das stimmt schon.
Was hat Fahrradfahren mit Anti-Amerikanismus zu tun?
ICBMs haben mit Anti-Amerikanisch zu tun.
Oder zumindest japanisch-nationalistisch. Ne?
Ja.
Ja. Gut.
Ja. Also, was ich sagen, ich habe jetzt irgendwie immer wieder Leute erwähnt, die das komponiert haben und irgendwie immer so dieses P am Schluss. Also, ich habe jetzt zum Beispiel auch schon. Letzte Sendung hatte ich ein Lied von 40 MP, wird eigentlich Yeonju Metropie ausgesprochen.
Yeonju ist 40 auf Japanisch und Meteru ist die japanische Aussprache für Meter.
Genau.
Und Pi ist einfach nur ein P.
Genau. Das P steht für Produzent, weil die das einfach selber produzieren. Also.
Okay. Okay, also wenn sie es selber produzieren, dann schreiben sie ein P dahinter, weil es cool klingt wahrscheinlich.
Genau.
Gut.
Nicht alle.
Oder ist das irgendwie so, keine Ahnung, so eine rechtliche Sache, dass sie sich irgendwie
kennzeichnen? Nein, es ist einfach nur, wie sie sich raussetzen. Also es gibt Sachen, wo sie nicht selber produzieren, also als Produzent, sondern einfach nur kombinieren, da lassen sie es wieder weg.
Ah ja, interessant.
Also so das, was so rumgeht, es gibt viele, viele, also die aktuell noch irgendwie aktiv sind, irgendwie eben 40 MP, also Yeonju Metropie, oder Deko Stern 27, ausgesprochen Deko Nina. Also Deko und Nie für 2 und Nah für 7. Wieso habe ich hier eigentlich den Link zum Pad reingeschrieben? Der hätte hier nicht reinkommen sollen. Ja. Die machen schon, sind sehr aktiv und sehr populär. Ich habe jetzt zwar ein paar Daten aufgeschrieben, aber ich lasse die jetzt einfach mal weg an, ja, in Anbetracht der Zeit. Und die haben, ja, die Lieder, die da so geschrieben werden, gehen von Friede, Feuer, Eierkuchen bis zu sehr, eigentlich schon sehr ernsten Themen.
Es ist japanisch ernste Themen, das heißt, es geht nicht um Politik. Was sind denn ernste Themen?
Also, ich werde nachher beide Lieder spielen, nämlich Rolling Girl ist mit Hatsune Miku und das Thema ist eigentlich das sozusagen Mobbing in Schulen. Und es geht schon sehr, sehr weit, dass am Schluss sie Selbstmord begeht.
Das ist interessant, ja.
Das andere ist Lost Ones Weeping. Das ist dann irgendwie so dieser Schuldruck, den du hast und die Verzweiflung, die du dabei hast.
Das sind jetzt zwei sehr ähnliche Themen.
Sind sehr ähnliche Themen, sind aber sehr ernst. Gibt aber. Ich bin da nicht so ganz drin mit dem Ding, weil das, was ich hauptsächlich immer angucke, sind immer schon sehr, sagen wir mal, Unterhaltungsmusik. Also wirklich Unterhaltung.
Okay, ja, gibt es jetzt Musik oder?
Ja, nehmen wir mal Musik. Einfach mal die beiden Lieder. Ich würde unbedingt empfehlen, das Musikvideo dazu anzugucken.
Das auf der Website verlinkt ist.
Ups, ich habe es nicht in eine Playlist reingefügt. Ich muss mal schnell suchen.
Okay. Ja, ich überlege gerade, was wir beim Thema noch so abgegrast haben. Ich versuche das gerade so ein bisschen in meinem Kopf noch zu sortieren. Vielleicht können wir dann nachher nochmal so eine Zusammenfassung geben. Aber du hast jetzt das entsprechende Lied gefunden, glaube ich.
Ja.
Dann hören wir uns das jetzt zuerst an und hören uns im Anschluss gleich wieder. Bis gleich. So, das war jetzt wieder ein Beispiel, das von der Stimme her nicht so wahnsinnig natürlich klang. Ich habe auch das Gefühl, dass viele von den weniger natürlich klingelnden in einer deutlich höheren Tonlage sind, oder kommt mir das nur so vor, weil da Frequenzen fehlen?
Nein, das ist tatsächlich so hochgeschoben, dass es sieht unnatürlich klingt. Also das ist dieser komplette Kult, der dahinter hängt. Also
es ist ein Stilmittel, das wir nicht verstehen.
Es ist der Kult, der dahinter hängt, mit. Jetzt muss ich mir das weiter ausholen. Ich nehme sehr viele Informationen aus Genshin Goombas Video. Genshin Goomba ist ein YouTuber, der über sowas öfters mal Videos macht. Und das ist tatsächlich ein Phänomen. Das lebt einfach davon, dass Hatsune Miku, also dieser Avatar, mehr als menschlich ist. Das Menschliche übersteigt und nicht menschlich ist.
Ist das jetzt ein Qualitäts- oder Antiqualitätsmerkmal?
Das ist ein Merkmal, das sie tatsächlich feiern. Also du siehst es auch an den Gruppen, also an den Girl-Groups, die sie bauen, dass die das genau auch so haben wollen.
Also menschlichen Sänger sollen so singen, als wäre es
sie sollen unerreichbar und dieses Idole sollen halt irgendwie komplett unerreichbar und für die Fans sein, beziehungsweise offen für die Fantasien der Fans da sein. Also es gab einen Fall von einer Gruppe, ich habe den Namen vergessen, ich glaube es war AKB 48.
Die nackte Kissenschlacht. Ja.
Das war, ist halt irgendwie, sind mehrere Gruppen von Mädchen und ein Mädchen davon wurde halt aus der Gruppe geschmissen, weil bekannt wurde, dass es mit einem jemand anderem gedatet hat. Und das passt überhaupt nicht in das Konzept rein, weil Idole müssen halt da sein. Okay. Und dadurch, dass sie menschlich sind und daten, ist das nicht mehr, das passt ins Konzept.
Denn Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das ein rein japanisches Phänomen? Ist das weltweit so auf bestimmte Gruppen beschränkt?
Ausgehend davon, dass es tatsächlich überall auf der Welt hat, so die Mikrokonzerte gibt, das ist sehr skurril. Es ist halt eine leere Bühne und Musik kommt und du siehst halt ein Hologramm oder halt eine Projektion von Hatsune Miku, wie sie tanzt.
Okay. Ah. Okay. Also willst du sagen, das ist schon so ein weltweites...
Es ist zwar ein weltweites Phänomen, ich stehe halt irgendwie dran und gucke, okay, interessant.
Ich höre es gerade und denke mir so, nur in Japan.
Nein, leider nicht.
Ja, es hat doch weltweit...
Soll ich mir das Mikrofon ein bisschen näher an meinen...
Nee, näher ist nicht so schlimm, aber ein bisschen direkt da rein. So passt, glaube ich, ganz gut.
Aber weltweit hat es nicht so viel Relevanz wie in Japan.
Das könnte ich mir vielleicht vorstellen, ja. Das ist ja Japan schon so ein spannendes Thema. Mhm. So ein paar Eigenheiten.
Haben wir schon mal eine Reise über Japan gemacht?
Nee, könnten wir vielleicht machen, wenn ich wieder da zurück bin. Also ich war schon ein paar Mal, aber ist jetzt die erste größere Reise dahin.
Ja, dann komme ich noch zu einem anderen Thema, was damit sehr verbunden ist, nämlich Yutaite. Ist ein japanisches Wort für, das wäre eine Abkürzung für ein anderes japanisches Wort, für Utatemita. Das heißt so mehr oder weniger, hab's versucht zu singen. Also die Formulierung ist sehr gut, hab's versucht zu singen.
Ist es dieses japanische Bescheidenheitsdingens, ich habe das gemacht, oder ist das ein mit, ich weiß, ich habe es nicht drauf?
Das ist so die komplette, also im dem japanischen YouTube und Nico Doga gibt es eine eigene Kategorie, wo du Sachen hochladen kannst, die du selbst gemacht hast. Und die Worte sind immer alle, hab versucht zu tun, Yatemita, oder Temita, hab versucht das nachzutanzen und hab versucht zu zeichnen. Und die Sachen, die da hochgeladen werden, gehen von sie haben es versucht bis zu wieso haben die noch keine Plattenverträge?
Okay. Also volle Bandbreite an...
Genau.
Ja, okay.
Also von der Geschichte, wie das gekommen ist, kann ich nicht sehr viel sagen. Ich weiß nur, es gibt die Szene, die ist...
Ich finde es auch spannend, dass die so viele eigene Wörter dafür haben. Ist es mir... Ich weiß nicht, wir haben eigentlich auch so viele Wörter, gell? Uns fällt das halt nicht auf, weil das für uns natürlich ist. Mir ist nämlich gerade heute Morgen ist mir nämlich untergekommen, da saß ich so beim Frühstück, so ein bisschen YouTube durchgeschaut, was da so für Videos gibt, und da bin ich auf auf Urban Exploration gestoßen, ja. Also, Idee in das, ja, städtische Bereiche oder von Menschen geschaffene Bereiche zu explorieren. Typischerweise geht es da um verlassene Industrieanlagen oder verlassene Orte, die von Menschen einfach, ja, übrig geblieben sind, verlassen wurden, vergessen sind und nicht mehr benutzt werden und so langsam verfallen. Und ich habe auch festgestellt, im Japanischen gibt es auch ein eigenes Wort dafür. Gut, aber wir haben das eigentlich auch, nämlich dieses Urban Exploration.
Es ist gar nicht mal wirklich ein Wort, sondern es ist einfach nur...
Sie haben viele Abkürzungen auch.
Abkürzungen auch werden geschaffen, ja, aber das Wort selber gab es ja schon, weil es einfach nur Teil der Sprache ist.
Ja, und es fällt irgendwie so ein bisschen auf, weil vieles irgendwie so langsam übernommen wird in unsere Region so.
Ja, das auch.
Vielleicht kommt es mir nur so ein bisschen so vor, wahrscheinlich.
Man übernimmt es halt, ich meine.
Ja.
Ja. Das, was halt interessant ist, dass in Japan die Szene halt irgendwie besser funktioniert als hier im Westen.
Was meinst du damit?
Die Szene von Leuten, die sich nachts zusammensetzen und Musik Frankensteinen und sich dabei cool fühlen?
Die Szene, die Musik nachmachen und nachsingen. Weil, wenn du es hier im Westen machst und es auf YouTube hochlädst, du hast dann so schnell deinen Channel weg verloren. So schnell kannst du gar nicht gucken.
Was, du hast dein YouTube-Channel weg verloren, oder was?
Genau, weil du dann sofort Copyright Strikes und Claims kriegst, du kannst so schnell gar nicht gucken. Und auf Nico Doga funktioniert das einfach. weil es einfach akzeptiert ist. Und Leute, die gut sind und populär sind, kriegen zum Teil tatsächlich wirklich Plattenverträge.
Okay.
Also Walsche ist zum Beispiel eine von denen, die angefangen hat als Coversängerin und jetzt halt ihr eigenes Zeug hat und einen Plattenvertrag gekriegt hat.
Richtig, das liegt dann am japanischen Recht, dass es geht so ein bisschen.
Akzeptanz, also die sind rechtlich gesehen, sind sie da ein bisschen komisch. Ich habe es noch nicht ganz verstanden.
Ja gut, muss man vielleicht auch nicht, aber es ist auf jeden Fall akzeptierter. Gut. Tja.
Ja, ich glaube, ich spiele noch ein Lied. Ich suche noch schnell ein Lied von Walsche raus, wenn ich sie schon erwähne, weil das schon ganz cool ist. Ich muss nur kurz richtig schreiben.
Klingt das dann natürlicher?
Das klingt natürlicher.
Ach so, das ist ja auch gesungen jetzt.
Das ist auch gesungen, genau.
Das ist jetzt nicht synthetisiert.
Mhm. Ich hätte es nicht angesagt, sondern gefragt, ob wir den Unterschied raushören.
Ach so. Vergesst einfach, was ich gerade gesagt habe.
So, Moment, ich brauche mal kurz Test hören.
Dann wirst du wahrscheinlich einen Kopfhörer brauchen.
Na, das hört sich viel zu tief an, das ist schon mal falsch.
Ja.
Das ist so ein weiteres Problem. Ich kann Videos raussuchen und alles, was ich will, aber YouTube ist unglaublich nervtötend, was so dieses Dings angeht.
Werbung?
YouTube?
Was GEMA angeht.
Ja, und das... Vielleicht kann ich da mal teasern für eine Sendung, die demnächst erscheinen wird hier bei uns. Ich treffe mich nämlich demnächst mit Leuten, die auch mit YouTube zu tun haben und da so ein bisschen aktiver drauf produzieren. Und da können wir vielleicht auch mal da wird es dann demnächst eine Sendung geben, entweder in 2 Wochen oder irgendwann danach. Das wird sich dann entsprechend zeigen. Du hast die Musik schon gefunden?
Ich habe die Musik schon gefunden. Irgendwer hat es schon hochgeladen. Das Video wird höchstwahrscheinlich in 2 Tagen wieder weg sein, aber...
Okay.
Ich versuche den Original-Link zu senden.
los geht's. Und danach hören wir uns nochmal für kurze Zeit wieder, bevor wir die Sendung dann für heute abschließen. Bis gleich. So, und ich glaube, ein letztes Mal melden wir uns hier zurück. Def Radio auf Radio Free FM. So langsam gehen wir dem Ende zu.
Ja, das Lied, das ich gerade gespielt habe, war Butterfly Core und war übrigens das 37. Opening für Detective Conan in Japan.
Also das Anime mit diesem, ja, recht bekannt, glaube ich. Selbst ich habe das schon gesehen, der jetzt nicht so viele Anime kennt. Wollen wir so ein bisschen rekapitulieren oder gibt's noch irgendwas komplett Neues zu besprechen? Oder ansonsten können wir vielleicht so ein bisschen nochmal zusammenfassen, worum es heute so ging.
Ja, wir haben sehr viel über Details geredet, wie man tatsächlich Gesang Frankensteint, wie Markus es formulieren würde.
Frankensteint, also wir nehmen... Silbenstückchen und nähen die neu zusammen.
Und es funktioniert erstaunlich gut.
Das Tolle ist, wir haben die Möglichkeit, die Sachen zu kopieren und neu einzufügen und zu drehen und so. Frankenstein konnte ja nicht einfach Teile kopieren oder sowas.
Aber wir kriegen trotzdem kein Patent drauf, weil die Schöpfungshöhe nicht groß genug ist.
Nicht? Na gut. Das wäre dann auch noch eine spannende Frage zu diskutieren. Wer hat denn dann die Rechte dran? Diese Software, die Leute, die Software geschrieben haben,
ja,
die Leute, die Software
verwenden.
Das ist
tatsächlich interessant, stimmt. Das haben wir total übersprungen. Bei UTAU ist es so, dass du tatsächlich Musik frei unter freie Lizenz stellen kannst, weil die Stimmen sehr oft auch einfach unter einer freien Lizenz sind. Das sieht bei Sinsi, weiß ich nicht, das benutzen
wir so wenig. Sinsi kannst du ja eigene Stimmen machen, ne?
Weiß ich nicht, ich habe da zu wenig von der Software gesehen. Und bei Vocaloid ist es halt so ein komplettes Ding, dass das eigentlich gar nicht geht.
Ja, Moment, aber da zahlst du ja schon dafür, da wäre ja eigentlich fast zu erwarten, dass die Lizenz beinhaltet, dass du dann damit auch Sachen machen, also dass du dann den Rest auch kaufen kannst.
Hast du schon mal bei Oracle Software gekauft?
Also Sachen veröffentlichen ist eine Sache, aber irgendwie unter einer komplett freien Lizenz zu stellen, ist ja wieder was anderes.
Ach so, du meinst, ich kann damit nur unfreie Musik produzieren, vielleicht, genau. Unter Umständen. Also da dürft ihr uns jetzt nicht festnageln, da haben wir, glaube ich, keine Ahnung, wie das praktisch ist, oder? Sind jetzt eher so Vermutungen.
Also bei UTA-OG kannst du es machen, das steht tatsächlich bei den Vorteilen von UTA-O drin.
Okay. Ja, musst du einfach betrachten, genauso wie wir eben im Radio schauen müssen, was können wir im Podcast lassen und was können wir nur live senden. Was, ja, sind etwas komische Regelungen manchmal. Fragt sich, wie gut die der Realität angepasst sind, aber so sind die nun mal. Was nicht heißt, dass wir nicht dagegen irgendwie, ja, dagegen sein können oder darauf hinarbeiten können, dass es mal geändert wird, aber trotzdem haben wir im Moment solche Regelungen teilweise, die nicht immer verständlich sind.
Also ich bin ein bisschen Fan von diesem Ding, was Nina Paley immer sagt, life is too short to change copyright law.
Sag mal, wenn jetzt tatsächlich hier auf die Idee kommt, jemand wie ich überhaupt nicht singen kann und ich die Wahl habe, ich könnte entweder singen lernen oder ich könnte Software bedienen lernen. Was ist denn der schnellere Weg von beiden?
Der schnellere Weg? Wahrscheinlich die Software.
Wahrscheinlich die Software. Weil da musst du nicht... Das kannst du auch besoffen machen.
Jetzt würde mich deine Motivation interessieren, warum du besoffen Künstler werden möchtest, aber...
Weil du im Suff geile Ideen kriegst.
Ach so. Und singen geht dann nicht mehr so gut?
Singen, im betrunkenen Zustand singen ist verdammt schwer.
Also ich glaube, dass es bei allem auf den Pegel drauf ankommt, oder?
Fußballfans schaffen das auch.
Fußballfans. Wenn du das Singen nennst?
Wenn du das Singen kennen kannst, ja.
Auch Rap ist Musik.
Ja, auf jeden Fall sind wir durch verschiedene Software durchgegangen. Eigentlich alle machen das so, dass man Silben vorher aufnimmt und diese dann neu zusammenstückelt.
Also sind Sie mir nicht ganz so sicher, weil ich die Doku nicht gefunden habe.
Ja, aber...
Weil das SourceForge-Projekt ist irgendwie tot.
Und ja, um Stimmen dann trotzdem natürlich klingen zu lassen, muss man auf diese, wie hieß das, Formanten aufpassen.
Das
also die Frequenzen, die bestimmte Töne eben charakteristisch klingen lassen bei Menschen.
Und du brauchst auch eine geeignete Stimme. Also die bei Vocaloid gibt es tatsächlich, habe ich ja vorher schon erwähnt, gibt es Pakete, die sind darauf ausgelegt. Und da gibt es Pakete für dieselbe Stimme, nur für andere Anwendungszwecke. So, es gibt irgendwie das gleiche Paket für Power-Stimmen. Was das jetzt heißt, kann ich jetzt nicht wirklich beschreiben.
Du würdest Metal mit einem anderen Klangcharakter singen als Pop.
Ja.
Also okay. Brauchst du halt verschiedene Obertöne, die charakteristisch andere Sachen haben.
Aber immer noch zur selben Stimme gehören. Genau.
Jo, dann würde ich sagen... Schließen wir die Sendung an der Stelle ab, oder?
Ja.
Vielen Dank für das spannende Thema. Synthetischer Gesang heute hier bei Def Radio auf Radio Free FM. Im Studio waren Tai, der uns hier viel über das Thema erzählt hat.
Jo, bis zum nächsten Mal.
Markus war mit dabei.
Ciao.
Mit tollen Tonsamplen. Und ich habe Fragen gestellt. Ich bin Matu. Wir hören uns beim nächsten Mal bei Def Radio und hören jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen Musik so zum Abschluss.
Diesmal von Deku Nani.
Ja. Genau.
Bis dann. Aikotoba.
Ciao.